Es freut mich, dass ich zum dritten Mal bei Ihnen, bei euch stehen darf. Heute ist ein richtiger syrischer Sommertag. Ich weiß nicht. Amen. Ich weiß jetzt nicht, wie Ihnen geht nach dem ersten und zweiten Abend. Wie geht es Ihnen eigentlich? Habe ich Ihnen richtig erschrocken?
Viel Neues.
Ja. Das ist aber wichtig. War sehr wichtig, dass wir Christen wissen sollen, mit wem wir zu tun haben. Wenn ich mit einem Muslim reden will, dann soll ich mindestens wissen, mit wem ich zu tun habe. Und wir haben festgestellt, der ganz normale Muslim, er ist sehr stark antichristlich geprägt. Der so scheint so friedlich und so freundlich und ein guter Kumpel oder Nachbar sogar, egal wie, aber er ist geistlich sehr antichristlich geprägt. Er kann nichts dafür, das ist seine Glaube. Weil der Islam ist die antichristliche Glaube. Und wir haben auch festgestellt, dass der Koran existiert, weil die Bibel existiert. Wäre keine Bibel geben, dann wäre auch kein Koran geben. Und der Koran ist es der Satan-Plan, Gegenplan, Gottes Gegenplan. Und auch am ersten Abend, wer dabei war, vielleicht hat auch festgestellt, dass Allah im Koran, es ist der Satan in der Bibel. Und er hat eine große Absicht, nämlich die gesamte Welt zu verführen und vor allem die christliche Gemeinde zu zerstören. Aber die frühe Botschaft, Christi Worte, die sagen wieder, Satan noch irgendeine Macht in der Welt kann seine Gemeinde zerstören. Weil Jesus ist der Sieger. Und was mir persönlich so traurig macht, wenn unser Herr der Sieger ist, aber wir benehmen uns als Verlierer. Das kann nicht sein, dass der Herr, unser Herr, ihm gehört alles Ehre, wie wir vorher jetzt gesungen haben, und wir leben ohne Ehre. Das passt nicht zusammen. Mir kommt immer vor, die Christen, die haben am meisten Angst. Die schämen sich am meisten, die ziehen sich zurück. Die Erste, die werden sich zurück, das ist die Christ. Das ist schade. Und wenn wir das ist diese Sache genau betrachten, das ist ein Sünde. Der Herr will, dass wir Salz der Erde werden und Licht sein. Und der draußen ist Finsternis und das ist unsere Aufgabe. Und jetzt vor einem Islam kommt auf sie, ob sie wollen oder nicht, auf sie zu. Und wirklich da überrollt dieser Kontinent. Und wie ich sehe, die Mehrheiten sind total verblendet und gerne, die lassen sich belügen. So wie wenn einer steckt den Kopf im Sand und sagt, das ist alles okay. Und die Christen, die schauen nur zu. Das macht Jesus traurig. Wir als Christ, wir sind Soldaten vor unserem Herrn. Im geistlichen Sinne. Und ein Soldat, er muss kämpfen. Aber dafür braucht er seine Rüstung. Also. Nochmal, wie wir gesehen haben, anhand des Koran, dass ein Muslim ist so stark antichristlich geprägt. Man fragt sich noch, steht überhaupt noch Hoffnung, dass ich ein Muslime zu Jesus Christus gewinnen kann, wo er von Kindheit an wächst auf, Allah ist nicht dem Vater und Jesus Christus nicht am Kreuz gestorben und Jesus Christus ist nicht der Retter und dieses Dreieinigkeit und wer dran glaubt, die Dreieinigkeit und wer dran glaubt, es ist eine Gottlose und Gottlose muss sterben und das, wie kann ich trotzdem die frohe Botschaft weitergeben? Bevor dass ich mit Ihnen richtig beginne, wie ich mit dieser Sache beginne, muss ich Ihnen hier erstmal sagen, es gibt, mit einem Muslim über den Glaube zu reden, sind dabei Vorteile und Nachteile, beziehungsweise Schwierigkeiten, aber es gibt auch Vorteile. Ich beginne mit den Leichten, mit den Vorteilen. Ich sage so, an erster Stelle, trotz dass die Muslime stark geimpft gegen den christlichen Glaube, mir ist viel, viel lieber mit einem Muslim, sogar fanatiker Muslim, über den Glaube zu reden, als mit einem Atheist, als mit einem Gottlosen. Und das habe ich beide probiert. Wenn ich mit einem Atheist rede, und das kam öfter vor auch, wenn ich auf der Straße bin, so machen wir Straßenevangelisation oder auf Missionsaktion, so, und dann treffe ich einen, der... Also, an erster Stelle muss ich mit ihm mindestens halbes Tag diskutieren, ob Gott existiert oder nicht. Und dann muss ich diskutieren über den ersten Knall und den zweiten Knall und ob der Mensch kam vom Affe oder vom Pferd und... Es ist schrecklich. Ich wohne nur seit 2 Jahren in Felderstadt, aber früher habe ich in Stuttgart gewohnt und da habe ich auch geguckt, dass mindestens einmal im Jahr mit meinen Kindern in diese Zoo Wilhelmer zu gehen. Muss ich sagen, bewusst habe ich immer diese blöde Affe beobachtet. Ich will mal sehen, ob den Arm ein bisschen kürzer geworden, ob die Schwanz ein bisschen vielleicht. Obwohl eigentlich, die bekommen die beste Nahrung, die beste Pflege, aber sind noch immer Affen. Die Giraffe, ihre Hals ist noch immer so lang und der Zebra ist noch immer kein Pferd geworden. Aber lieber glaubt ein Mensch, dass er kommt aus Affe, weil er will ablehnen, dass Gott ihn geschaffen hat. Und was ich sage hier, ich liege nicht daneben, mein erster Beruf, eigentlich geht es nur um diese Sache. Ich weiß noch, was ich rede. Mein erstes Studium war Geophysiker. Diese Behauptung, es gibt keinerlei Beweise, aber lieber bringen wir unsere Kinder bei in die Schule, dass wir kommen von der Affen, bloß dass wir nicht sagen, wir, Gott hat uns geschaffen. Ja, für einen Muslim, Gottes Existenz ist es selbstverständlich. Allerdings, er weiß nicht, dass sein Gott ist, nicht mein Gott ist. Erstmal. Aber an Gottes Existenz, das ist keine Frage. Ob der 5-mal am Tag betet oder überhaupt nicht betet. Gott existiert vor ihm. Fertig aus. Er weiß allerdings nicht jetzt erstmal, dass sein Gott ist nicht mein Gott. Aber erstmal, er glaubt an Gottes Existenz. Und das ist ein großer Vorteil. Da muss ich darüber nicht mit ihm darüber diskutieren. Zweiter Vorteil, er nimmt, für diese Sache, wenn er merkt, dass sie mit ihm über den Glaube reden wollen, er nimmt sich Zeit. Wie oft war ich auch so auf die Straßen und ich habe beobachtet, genauso derjenige, der nichts zu tun hat, der läuft hin und her und weiß ja nicht, was der machen soll. Und wenn ich versuche, mit ihm über den Glaube zu reden, sobald er hört den Namen Jesus und sagt, ich habe keine Zeit. Obwohl er weiß nicht, was er machen soll. Ein Muslim, wenn er nimmt sich immer für diese Sache Zeit. Auch wenn er keine Zeit hat, er nimmt sich Zeit. Das ist ihm unglaublich wichtig. Warum? Eigentlich jeder Muslim vom Herzen her ist immer auf der Suche. Aber er gibt das nicht zu. Weil der Koran gibt keine Bestätigung. Kein Muslim aus seinem eigenen Glaube hat die Geborgenheit, hat die innerliche Zufriedenheit. Innerliche Ruhe fällt total. Deswegen er ist auf der Suche. Aber er, aus verschiedenen Gründen, das werden wir nochmal drauf kommen, er kann das nicht nach außen zeigen. Denn Islam präsentiert sich nach außen so stark und mächtig. Aber innerlich ist wie zerbrochenes Glas. Die meisten Muslime in islamischer Welt Ich sagte die meisten. Das wird jetzt eine Überraschung für Sie sein. Die glauben nicht ernst an dieses Buch. Das sind auch keine dummen Leute. Sie wissen, das gibt es hier viel zu viel Lüge und Quatsch. Die glauben nicht ernst an dieses Buch. Aber keiner traut sich da unten gegen dieses Buch. Dieses Buch zu kritisieren oder sich kritisch zu zeigen. Weil dann verliert nicht nur sein Angesicht und vielleicht auch mehr, sogar wenn wirklich das auch sein eigenes Leben. Deswegen, man macht nichts. Warum? Wieso? Wie kommt das her? Wie ich vielleicht erwähnt habe, Jesus sagte, zum Beispiel uns Gottes Wort sagt, das ist der Heilige Geist und die Früchte von dem Heiligen Geist. Friede und Freude und Liebe und so weiter und so fort. Satan, sein Geist, hat auch Früchte, aber die schmecken bitterlich. Seine Früchte ist es Lüge und Gewalt. Jesus sagt, er ist Mörder von Anfang an und Vater aller Lügner. Solange die Lüge funktioniert und man ist verblendet durch die Lüge, prima, es funktioniert alles dann. Aber wenn mir Gott den Augen auftut, wie kann er mich jetzt bekämpfen? Durch Druck, durch Gewalt. Und dann mache ich mit. So oder so mache ich mit. Jetzt, merkwürdigerweise, paradoxerweise, meisten Muslime, die hier in ihrem Land sind, die kommen aus ihrem Land, ein normaler muslimischer Bürger. Er nimmt alles Tradition, fertig, aus. Aber plötzlich ist er hier religiös geworden. Die meisten Muslime erst in diesem Kontinent werden die richtig religiös. Wie kam das? Obwohl eigentlich hier herrscht Freiheit. Er kann jetzt endlich frei denken, frei handeln. Er kann auch sagen, ich glaube nicht mehr, vielleicht es wird unangenehm, aber nicht so gefährlich wie da unten. Nein, hier wird erst religiös. Haben Sie Ahnung, wieso?
Das ist eine Identität wahrscheinlich, oder? Das ist vielleicht abgrenzend zu Deutsche, oder?
Aber der zu kämpfen hat,
ich sage Ihnen eins. Ihre Stärke liegt in eurer Schwäche. Aus diesem Buch kann keine Stärke holen, keine Überzeugung holen. Es gibt keine Überzeugung. Heißt immer vielleicht und wer weiß. Wenn Allah will, Allah ist willkürlich, Allah ist listig, ich bin mir niemals sicher. Vielleicht und bleibe ich beim Vielleicht, bis meine letzte Sekunde im Leben. Und daher kann ich aus diesem Buch, aus dem Koran, keine Sicherheit haben, keine Stärke. Wo kommt danach her die Stärke, dass ich jetzt bloß gläubig geworden, als Muslime? Aus eurer Schwäche. Man kommt hier in ihrem Land, und man betrachtet, ich sage Ihnen jetzt so, jeder Muslim kommt jetzt zum Beispiel in Deutschland, geht es in Frankreich und woanders ist es genauso, vielleicht noch extremer. Man betrachtet diese 80 Millionen Deutsche, 80 Millionen Christen. Und sie können den Muslimen sagen, was sie wollen. Das ist die Mehrheit, sind nicht Christen, manche sogar Buddhisten, manche Atheisten. Sagt er mir, nein, 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 das kannst du mir nicht erzählen. Schau mal an. Sobald Weihnachten kommt, dann rennt jeder Deutsche hin und her. Da kauft er sich die Geschenke und den Weihnachtsbaum. Das sind die Christen, die feiern ihre Feiertag. Und im Hasenfeiertag, so heißt das, dann kauft jeder Deutsche sich dieses Hase. Ah, das sind die Christen. Da kannst du mir nicht jetzt sagen, die glauben nichts. Und dann jetzt diese Muslime, schaut diese Christen an, wie die mit ihrem eigenen Glaube umgehen. Sie sollten ihre Gesellschaft nicht durch ihre kleine Gemeinde betrachten. Jesus wird verachtet in allen Bereichen. In Medien, in der Schule, in Kunst, egal wie. Und auch er erlebt, er arbeitet im Betrieb, in der Fabrik, egal wo er ist. Jesus wird von jedem verachtet. Keiner will von Jesus was wissen. Jetzt, er sagt es selber, wenn die ihre eigene Glaube verachten, soll ich jetzt ihre Glaube ernst nehmen? In der Tat, meine Glaube ist der beste Glaube. So bekommt er die Bestätigung für seine eigene Glaube aus eurer Schwäche. Die Gefahr hier in diesem Land, beziehungsweise in diesem Kontinent, nicht weil der Islam kommt zu ihnen, zu euch, sondern weil diese Gesellschaft keine christliche Gesellschaft mehr. Wäre diese Gesellschaft, wäre eure Gesellschaft in der Mehrheit christlich, sie können gewiss sein, die Mehrheiten von den Muslimen ohne große Missionsaktion zu beginnen, die werden automatisch Christen werden. Aber warum soll ich selber Christ werden, wenn ihr eure Glaube verachtet? Vor einem Jahr in Berlin, in der Hauptstadt, sollte eigentlich ein Theater geben, ein Stück Theater. Es ging um Jesus Christus mit einer Beziehung mit Maria der Magdalena, so total Verachtung an Jesus Christus. Wer hat das verhindert? Nicht die Christen. Die Christen sind wie immer anständig und ruhig. Kein einziger Ton. Die gehen an der Sache vorbei. Die Muslime, die kamen mit ihrer Bedrohung. Dann haben die gesagt, das ist unser Isa und wer, wenn ihr das ihr verachtet. Dann haben die das nicht gemacht. Es funktioniert auch hier. Es ist schade. Sehr schade. Es ist sehr traurig. Ein Muslim, warum er ist auf der Suche? Ihm fehlt der Friede und die innerliche Friede. Ich habe letzte Abend, zweite Abend, über die zweite Phase ging es um Friede und wie der Islam verbietet, seine Anhänger dass sie mit den Nichtchristen, vor allem mit den Juden und den Christen im Frieden zu leben. Aber ihm selber fehlt der Friede. Wissen Sie, wie versteht der Muslim den Frieden? Auf zwei Ebenen. Persönliche Ebene und politische Ebene. Auf politischer Ebene versteht der Muslim so den Frieden. Und die nehmen hier immer als Beispiel, super Beispiel, Andalus, Spanien. Damals, als die Araber, die waren noch in Spanien. Und sagt er, guck, in Spanien, als wir waren in Spanien, gab es auch Juden und Christen. Und die lebten miteinander im Frieden. Wie? Der Muslim muss herrschen. Die Scharia gilt für alle. Und die Christen müssen tun, was die Muslime ihnen sagen. Ansonsten werden bestraft oder umgebracht. Aber wenn die machen genau, was die Scharia sagt, dann heißt Friede, dann herrscht Friede. Das ist ihre Einstellung, Vorstellung für politische Friede. Und das, die streben jetzt nach dieser Friede. Der Islam muss herrschen, Scharia muss herrschen und ihr müsst nach dem Scharia-Gesetz leben. Dann lassen wir euch in Ruhe. Aber genau, ihr tut, was die Scharia von euch verlangt. Und ihr bleibt in diesem Fall die zweite Klasse, Menschen zweite Klasse. Dann heißt Friede im Augen einer Muslime. Ich lasse dich am Leben, obwohl du bist ungläubig. Auf privater Ebene, nur damit Sie verstehen, wie ein Muslim denkt. So, ich sagte so, bei mir zu Hause, meine Frau darf mich niemals widersprechen, sonst kriegt gleich Pfanne auf den Kopf. Das nenne ich Friede und Ruhe. Nicht wie wenn ich zu meiner deutschen Kollegin hingehe und dann sehe ich, wie er diskutiert halbes Tag mit seiner Ehefrau über den Blumentopf, ob der auf diesem Fensterbrett stehen soll oder auf diesem. Da sage ich, du hast keine Friede, mein Kollege. Komm zu mir und dann siehst du, wie du bei mir herrscht. Absolut Ruhe. Friede. So versteht ein Muslim die Friede. Ich meinte ernst, vollkommen ernst. Das ist für sie ist es unglaublich fremd. Weiß ich. Aber das so versteht ein Muslim. Und deswegen meistens hier in gemischte Ehe, was ich sage, fast jede Frau erste Sache erlebt, dieses Schlägerei und dieses, weil nach dem islamischen Gesetz, er darf sie züchtigen und schlagen und das ist ein Thema an sich selbst. Also, das sind trotzdem Vorteile. Vorteile, dass der an Gottes Existenz glaubt. Vorteil, dass der wirklich auf der Suche ist. Dass der Zeit nimmt für diese Sache. Er nimmt auch Zeit für diese Sache, weil er will dich auch zum Islam gewinnen. Nicht nur du zu ihm zum Christentum, sondern er will dich auch zum Islam. Und er freut sich, wenn er sieht, es ist ungewöhnlich, wenn man sieht einen Deutschen, der an Gott glaubt. Wow! Das ist schon so selten. Und wenn er sieht, ein Deutscher, der an Gott glaubt, wow, prima, vielleicht kann ich das gerade dem zum Islam gewinnen. Deswegen freut er sich. Aber trotzdem, ich sage, das sind Vorteile, dass der Zeit für diese Sache nimmt. Es gibt, wie ich sagte, Schwierigkeiten, nenne ich sie Blockaden. Jetzt. Ich muss das jetzt nur erklären, bevor dass wir beginnen, wirklich, wie Schritt für Schritt, wie ich mit einem Muslim über die Glaube reden kann und soll. Die Blockaden, die Nachteile. An erster Stelle, was mir persönlich Wahnsinn macht, und zwar die unglaubliche, begrenzte Koran-Kenntnisse bei allen Muslimen. Weil die nicht Araber sind. So wie zum Beispiel Türken, Iraner, Pakistani oder weiß ich nicht woher auch kommen. Ihre Koran-Kenntnisse ist gleich absolut null. Nicht übertrieben. Absolut null. Und jetzt sage ich hier anschließend Mullah, das heißt Prediger. Jetzt, wenn ich sage eine Prediger, der kann sich nicht. Im Bibel nicht aus. Was sollte der noch predigen? Das ist berechtigte Frage. Ich kann Ihnen sagen, was er predigt, einer Prediger, der nicht null Ahnung im Koran hat. Und meisten predigt im Moschee gehen es nicht um Korangeschichte. Was soll ich da predigen? Auch wenn ich mich auskenne. Soll ich predigen, wie Mohammed eine Frau von seinem eigenen Sohn geheiratet hat? Soll ich predigen, wie Mohammed hatte er war 50 Jahre alt und hatte ein Mädchen, die 6 Jahre alt gewesen, geheiratet hat? Soll ich predigen, wie Mohammed hatte jeder, der ihn kritisiert, umgebracht? Was soll ich da predigen? Soll ich predigen, wie die Frauen ihre Hände durchgeschnitten haben, weil die Josef gesehen haben? Was soll ich da predigen? Oder wie der größte Alexander von Griechenland als er sagt, die Sonne geht in einem Teich voller schlammige Ecke, schlammige Teich, geht die Sonne. So steht hier im Surah Al-Kahf. Und sagte, dieses Eck, es ist von Allah verflucht und deswegen hat ihm diese Ecke nicht gefallen und dann breitete der zurück. Was soll ich da predigen? Ich predige, sei nicht wie diese Ungläubige da draußen. Sei nicht wie diese Hören und Hören Böcke. So wortwörtlich, das Entschuldigung, aber so wird geredet. Deswegen, man kommt am Freitag nach dem Gebet voller friedlich, so total voller Friede. Am besten wie der Christus auseinander machen. So voller Friede kommt. Was predigt meine Moschee? Es geht nicht um das. Also, das ist bei den Nicht-Arabern. Und wie sieht es aus bei den Arabern? Letztendlich den Koran, das ist ein arabisches Buch. Und Übersetzung, übrigens, Übersetzung, es ist tabu, es ist verboten. Und im Moschee, man darf niemals den Koran auf andere Sprache vorlesen als auf Arabisch. Und jeder Muslim, egal woher kommt, auch wenn er eine Deutsche ist, wenn der beten muss, dann eben nur auf Arabisch, weil alle versteht nur arabische Sprache. Damit habe ich kein Problem. Also, dann lernt er urbanbar auswendige Gebete und dann blabbert er. Ohne Ahnung. Und dann sagt er, Bismillah Rahman Rahim und dann sind wir fertig. Es geht nicht wie bei den Christen um Beziehungen, sondern Pflichten, so ein, zwei, muss ich das tun, fertig, aus. Wie mir innerlich ausgeht, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich muss die Hände, die Füße waschen, die Ohren so ein bisschen, die Nase ein bisschen so holen und dann auf Arabisch ein bisschen reden, dann hat es alles geklappt. Allah ist zufrieden, vielleicht. Wie sieht es aus bei den Arabern? Warum die Korankenntnisse bei den Arabern ist auch sehr stark begrenzt? Das ist paradox. Obwohl eigentlich bei uns, wir wachsen mit dem Koran auf. Von Kindheit an, im Kindergarten geht es nur um diese Sache. In der Schule sowieso, in der Familie, es ist nicht wie hier, in der Familie, in der Gesellschaft, im Fernsehen, egal was man tut, es geht nur um das. Und am Ende, unser Koran kennt es sehr begrenzt. Hoppla, wie kommt das? Haben Sie Ahnung, wie kommt das her? Mir wirklich interessiert, was Sie so dazu denken.
Ich kann nur auswendig lernen, ohne dass ich es verstehe.
Vielen Dank, ganz genau. Das war die richtige Antwort. Im Koran geht es nicht um zu verstehen. Es ist anders als in der Bibel. Jesus sagte, hier, sucht und forscht nach. Wenn ihr ernst meint, ihr werdet mich finden. Im Koran total andersrum. Heißt, fragt nicht nach. Wer, wenn ihr nachfragt? Zum Beispiel, Sura Nummer 5. Fünfte Sura. Vers 102. Heißt, O Gläubiger, Mohammed spricht mit seinen Leuten, fragt nicht nach Dingen, welche euch nur Kummer machen. Wenn ich jetzt denke, warum Gott will so, oder warum meint es so, wozu ist diese Sache, wozu dient diese Geschichte. Fragt nicht nach Dingen, welche euch Kummer machen, wenn sie euch entdeckt würden. Und dann heißt, ein Vers weiter. Auch vor euch haben sich Leute danach erkundigt und sind danach ungläubig geworden. Also fragt mich danach. Ich sage es so. Wer hat zu verbergen, dann sagt er, fragt mich danach. Ja? Wenn einer hat was zu verbergen, er ist nicht klar, dann sagt er, fragt mich nicht danach. Aber wenn du hast nichts zu verbergen, dann dann sagt er, guck, schau mal nach. So, wie du willst. Ja, wie im Flughafen, wenn man kommt an den Zoll vorbei und man hat doch irgendwas in der Tasche, am liebsten zeigt niemanden. Dann versteckt er die Tasche an dieser Seite. Aber wenn man nichts hat zu verbergen, ist ihm egal. Such, was du willst. Guck nach. Jesus sagt, such, hier darfst du nicht nachdenken. Das ist, im Islam geht es nicht um zu verstehen, sondern nur um auswendig zu lernen. Und jetzt kommt, was man und wir lernen, das wirklich auswendig. Wir haben öfter Schläge von unseren Lehrern bekommen, von unseren Familien, weil wir haben irgendeine Sura nicht auswendig gelernt haben. Aber was man auswendig lernt, ohne zu verstehen, vergisst man auch schnell. Denken Sie an irgendein Gedicht, wo, ja, die Deutschen, die machen viele Gedichte, wo Sie in der Schule gelernt haben, ob Sie noch einen Vers aus diesem Gedicht noch kennen. So geht es den Muslimen auch. Weil es geht nicht um Verstehen, sondern nur um auswendig zu lernen. Und wenn ich mal nach dieser Sache frage, zum Beispiel, wenn ich sitze in der Klasse, jetzt kommt der Lehrer und dann erzählt er mir diese Geschichte zum Beispiel von der Sonne. Und jedes Kind jetzt weiß, wo die Sonne aufgeht und wo die Sonne runtergeht. Sagt er, ja, Moment bitte, vorher war andere Lehrer und war bei uns Geografie und hat uns was anders erzählt. Was denken Sie, wie reagiert denn Religionslehrer da? Sagt, komm her, du Ungläubiger, komm. Dann kriegt er gleich zwei Ohrfeigen. Das ist eine Lektion vor ihm und vor den anderen. Nach aller Sache darfst du nicht fragen. Allah will so, fertig aus. So heißt es im Islam. Allah will so, fertig aus. Nach aller Sache darfst du nicht fragen. Und deswegen bleibt ohne Verstand. Das ist eine Blockade. Das ist eine echte Blockade. Zweite Blockade, Stolz. Man ist sehr auf sich selbst so stolz. Versuchen Sie mit Muslimen über den Glauben zu reden. Erste Antwort, was Sie bekommen, sofort. Ich habe die Bibel gelesen, ich habe den Koran studiert. Sofort. Er hat niemals die Bibel in der Hand gehabt und null Ahnung im Koran, aber er sagte das. Und wissen Sie, warum so? Mit Mut sagt er das auch? Haben Sie wirklich Ahnung? Weil er hat gemerkt, dass die Leute hier nun Ahnung haben. Und hatte auch zum Beispiel in seinem Betrieb oder egal wo er war, weil er hat ein paar Geschichten auswendig hier gelernt, zum Beispiel von der Geburt Jesu Christi, der erzählte den Koran was, allerdings andere Version, total märchenhafte Sache, aber andere Version. Okay, oder wie Abraham wollte seinen Sohn schlachten oder ein paar Geschichten hatte die auswendig gelernt. Und ja, da hat er gemerkt, wenn der mit einer Deutschen redet, sagt er, ah, da Maria hat das und das gemacht und Jesus kam und so. Weil der Deutsche null Ahnung hat wirklich, sagt er, er ist beeindruckt, wow, du kennst dich gut aus. Wie heißt die Muslime, ne? Sagt er, oh, ich kenne mich wirklich gut aus. Also dann ist er überzeugt, dass der sich gut auskennt. Und deswegen traut er sich mit jedem Deutschen zu sagen, ich habe den Koran studiert, ich habe die Bibel studiert. Aber wenn Sie sich auskennen, höchstens nach 3,5 Sekunden stellen Sie fest, dass der null Ahnung hat, er auch. Er stellt selber fest, dass der keine Ahnung hat. Aber Stolz ist sehr eine Blockade. Vor allem, wie soll ich mich als gläubige Muslime wollen eine Ungläubige belehren lassen. Deswegen sage ich gleich, ich habe den Koran studiert, ich habe die Bibel studiert. Erzähl mir irgendwas anderes. Stolz. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte zum Beispiel. Bevor das ich jetzt, bin ich beim Lebensmission angestellt, vorher war ich auch in einer Firma, war ich in dieser Firma ziemlich neu, war es so circa 3 Monate. Habe ich Ihnen die Geschichte erzählt? Ich war in dieser Firma 3 Monate und da war vor mir eine Kollegin auch circa 3 Monate. Das war eher ziemlich auch neu. Und da mussten wir vor Ort was erledigen, geschäftlich, und sagte, komm, fahren wir mit unserer Geschäftsfahrt. Und dann, er ist Türke, obwohl er ist hier geboren, aber seine Familie kommt aus Türkei. Und bevor dass der im Auto eingestiegen, dann hat er gebetet auf Arabisch. Dann habe ich gesagt, Mustafa, was hast du gerade gesagt? Sag, ja, ich habe gebetet. Ich sage, ja, das weiß ich, dass du gebetet hast. Aber was hast du gebetet? Ja, das hat er mir mein Vater beigebracht. Fällt ihm schwer, als hoch ausgebildeter Mensch, mir zu sagen, ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Also, dann sagt er, mein Vater hat er mir beigebracht. Ich sage, ja, das glaube ich dir vollkommen. Aber was heißt das? Ich habe gemerkt, ihm ist ein bisschen beinig geworden. Er hat gesagt, steig ein, ich erkläre dir unterwegs. Diese Kollegin, dasselbe Jahr, so 7 Monate später, hatte seinen Namen offiziell von Mustafa auf Maximilian geändert, mit der Begründung, mein Mustafa-Name ist zu islamisch, das ist Spitzname von Mohammed Mustafa, das heißt ausgewählter, das heißt auf Deutsch, ist zu islamisch und ich bin Christ geworden. Man braucht den Mut, nur den Mut, klare Worte. Bloß nicht an den Club, an den Schulter einfach so klopfen, ah, du bist gut, ich bin gut, und da erreichen sie gar nichts. Klare Worte. Wir kommen noch drauf. Okay. Der dritte Blockade. Vielen Dank. Die dritte Blockade. Was haben wir gesagt, erste Blockade? Korankenntnis, zu wenig. Zweite ist Stolz. Dritte, Angst. Merkwürdigerweise, ich sehe überall und ich merke, die Christen, die haben immer Angst. Ah, was ist Islam? Ah, was ist das und was ist jenes? Und wer wirklich Angst hat, wer wirklich Angst, mit dem Angst wächst auf, wer ist täglich mit dem Angst lebt, das sind die Muslime. Man hat ständig Angst. Von jedem Mensch, von Allah sowieso. Der so listig ist, da kann ich machen, was ich will. Da kriege ich ihn nicht im Griff. Diese Leute, die sich umbringen, in die Luft springen, nicht weil sie nicht mutig und Helden, sondern aus lauter Angst machen sie das. Das ist der einzige Weg, wo ich vielleicht ins Paradies komme. Die leben in Angst. Ein Christ darf keine Angst haben. Die Bibel sagt uns, Jesus hat uns von Angst befreit. Und eine Bibelvers sogar sehr hart spricht über diese Sache. Er erwähnt diejenigen, die nicht in Gottes Reich kommen, und an erster Stelle die Leute, die Angst haben. Die Leute, die Angst, ihre Herren zu bekennen. Sie brauchen keine Angst zu haben. Jesus weiß, dass die Welt hart ist und macht Angst. Und er sagte, in der Welt habt ihr schwer und Angst. Aber der Vers ist nicht zu Ende. Sagt er, ich habe aber die Welt überwunden. Ich bin der Sieger, braucht ihr keine Angst haben. Ich bleibe trotzdem dem Herr. Wir konzentrieren uns nur auf die Hälfte Stelle von dem Vers. Wir haben in der Welt schwer und dann hört auf. Wir haben die Welt schwer. Wir hassen uns alle. Alle sind gegen uns. Ja, aber Gott ist mit uns. Was kann mir noch passieren? Angst. Jesus selbst sagte, ich schicke euch wie Schafe unter Wolfe. Mir selber hat dieses Vers am Anfang wirklich schockiert. Hoppla! Wo ist seine Liebe? Wo bleibt seine Liebe? Schafe unter Wolfe. Was denken Sie, was machen die Wolke da? Ein bisschen streichen, so Küsschen. Und nicht ein Wolf, Vulva, sagt sie. Mein Lieb. Ein Schaf, er kann nicht mal rennen. Also hat er irgendwie komische Beine, dann nach zwei Schritten, dann fällt er um, allein. Sich verteidigen sowieso nichts. Er ist nur ein Opfer. Und Jesus jetzt vergleicht uns mit diesem Opfer, der nicht abhauen kann, der sich nicht verteidigen kann. Und dann stellt er uns in so solche machtlose Situation zwischen ein sehr aggressiver Tier. Sagt er, hier, dein Platz. Hoppla! Wieso? Wieso? Weil wir müssen eins kapieren. Ein Schaf hat ein Hirte. Und der Hirte verteidigt seine Schafe und nicht andersrum. Und Jesus ist unsere Hirte. Wir brauchen keine Angst haben. Viele, die fragen mich, Mensch, hast du keine Angst? Und was passiert dir hier? Muss ich sagen, ich habe an manchen Stellen wirklich Angst bekommen. Vielleicht heute Abend erzähle ich Ihnen was davon. Aber ich konnte das schnell nochmal überwunden durch Jesus Christus. Und rübergehen. Und dann spüre ich, wie mächtig ist Jesus Christus und unser Leben. Wir brauchen keine Angst haben. Die wachsen mit Angst auf. Normalerweise in der islamischen Welt eigentlich die Frauen, die haben Angst vor den Männern. Ich meinte die Ehefrauen von ihren Ehemännern. Es ist mir nicht einmal passiert, sondern öfter, sondern letztes Jahr, da ging es an Familie vorbei an unserem Büchertisch. Ein Ehepaar, die Frau, die hatte Kopftuch gehabt. Und der Mann, der war richtig interessiert. Eine kurdische Familie aus Nordirak. Und er war freundlich, hat er sich mit dem Namen vorgestellt und er war voll dabei und fragte mich hin und her. Und als seine Frau jetzt merkte, dass der ziemlich dabei ist, der hat nur sich mit zwei Worten geäußert. Dann sagte er zu ihm, Ali, was denkst du, wenn unsere Familie mitbekommt? Sie können sich nicht vorstellen, welche Gesichtsfarbe hat er schon bekommen gleich. Weil er weiß, sie braucht nur das weiterzugeben, denn er ist erledigt. Angst ohne Ende. Ich war einmal bei einer Frau, die bei uns in der Gemeinde ist. Diese Frau kommt ursprünglich aus Algerien. Diese Frau, die hat uns erstmal durch unseren Bibelkreis, Hauskreis kennengelernt in Stuttgart. Durch andere Frau, dann kam die, das hat ihr sehr gut gefallen. Und dann ist die regelmäßig gekommen und die hat dieses Bibelkreis, dieses Hauskreis besucht. Circa so 3 Monate und nach 3 Monaten, dann hat sie mich gefragt, ob sie unsere Gottesdienst besuchen darf. Weil sie hat gedacht, als Muslime, sie darf unsere Gottesdienst nicht besuchen. Dann habe ich gesagt, Hafidah, die heißt Hafidah, gerne, Jesus wartet auf dich. Dann war die bei uns. Es hat nicht lange gedauert, man hat gemerkt, die ist voll dabei gewesen. Sogar die fängt an, aus lauter Freude zu weinen. Die hat mir dann danach mir erzählt, die hat andere Liebe gespürt. Ich habe gesagt, im ganzen Buch gibt es das Wort Liebe, man hat überhaupt nichts. Die hat gesehen, was es ist und welche Liebe steckt in Jesus Christus und in Gottes Wort. Also, monatelang danach, aber die hat niemals mehr gesagt, die will sich taufen lassen. Ich erkläre das immer in unserer Gemeinde, wenn einer Christ werden will, dann muss getauft werden. Aber das muss freiwillige Sache von dem Person. Ich habe nie persönlich zu ihr gesagt, du musst getauft werden. Obwohl die war voll dabei. Einmal war ich bei ihr zu Hause Besuch. Die hat einen Sohn, der wohnt nur eine Straße weiter. Ihr ältester Sohn heißt Sami. Der hat einen Sohn auch, der wohnt in Lyon-Bern, seine Frau ist Deutsche und ihre Tochter in München. Also ihr ältester Sohn, der nur eine Straße weiter wohnt, wo sie auch wohnt, ich war bei ihrem Besuch und dann kam spontan rein. Und dann gleich sagte sie zu mir, ich weiß, wer bist du. Ich habe gesagt, prima, dann machst du mir die Sache noch leichter. Und dann sagt er gleich, ich bin ein überzeugter Muslime. Ich habe gesagt, gerade so eine Person suche ich mir. Und wünsche ich mir das. Ich habe den Koran, er ist hier geboren, in Deutschland. Ich habe das Buch hier auf Deutsch und auf Arabisch, den Koran, dabei gehabt. Immer, wenn ich jemanden besuche, das habe ich diese Bücher dabei. Dann habe ich den Koran auf Deutsch und auf Arabisch auf den Couchtisch hingelegt und gesagt, wenn du so überzeugt bist, dann bitte, ich suche mir so einer. Du darfst mir jetzt überzeugen. Diese voll überzeugte Muslime, Ende vom Gelände, weiß er nicht mehr. Ich bin nur voll überzeugt, aber mehr weiß er nichts. Dann habe ich gesagt, setz dich ins Sand. Ich erzähle dir aus deinem Koran, wo du sehr überzeugt bist davon. Dann habe ich mit ihm über eine Stunde nur aus dem Koran erzählt. Es hat ihm so gut gefallen, dass er selber sagt, können wir uns auch mal treffen? Ich habe gesagt, gern, ich komme zu dir. Dann gab mir seinen Namen, seine Adresse. Und so fing ich an, ihn zu besuchen. So mindestens einmal in der Woche, manchmal sogar zweimal in der Woche. Es hat aber nicht lange gedauert. Weiß ich nicht, ob auch 6 Wochen oder 7 Wochen. Ja, nach einem Monat sagt er zu mir, du Adnan, erzähl mir nicht vom Koran. Würdest du mir von deinem Bibel erzählen? Und dann habe ich angefangen mit, wirklich, die erste Zeit, kein einziges Wort habe ich ihm gesagt aus dem Bibel. Nur was aus dem Koran. Aber wie du Koran ist, wirklich ist. Ja, und dann sagt er zu mir, bitte erzähl mir nur aus deinem Bibel. Ich habe gesagt, prima. Wenn der selber fragt danach, das ist prima. Da fing ich an, ihm von dem Bibel zu erzählen. Es hat auch nicht lange gedauert. Nach kurzer Zeit sagst du mir, du, ich will getauft werden. Dann habe ich gesagt, Moment. Aber langsam, du musst noch viel mehr wissen. Und seine Antwort war, was soll ich mehr wissen, als Jesus Christus mein Herr, mein Ritter und vor mich am Kreuz gestorben. Ich habe gesagt, eigentlich fehlt nur der Termin. Und dann habe ich ihm gesagt, ich werde wirklich für dich einen Termin finden und dann sage ich dir Bescheid. Am nächsten Sonntag. Was denken Sie, wie war die Reaktion seiner Mutter? Sie kann sein, bitte? Aber wie war es, es stimmt, aber wie war es zuerst? Dann kam sie zu mir und sagte, Adnan, stimmt, hast du mit Sami ausgemacht, dass der wird getan? Da habe ich gesagt, Hafidah, eigentlich die ganze Zeit habe ich gedacht, du kommst zuerst. Und dann hat sie mir erklärt, die ganze Zeit hat die von ihm Angst gehabt. Und jetzt, als er ist dafür und sagte, nicht ohne mich, ich will auch dabei sein. Und dann haben wir beide zusammen getauft. Amen. Die leben in Angst. Man muss sie aus ihrem Angst befreien. Da kann ich Ihnen viel davon erzählen, aber wir müssen weitergehen. Also, bevor dass ich mit dem einem Muslim mit dem, über die Glaube reden soll, muss, kann, will, man muss auch wissen, wie man sich verhalten muss. Nicht, weil sie hier waren und sie haben vielleicht mitbekommen, dass Allah ist Satan und sie treffen den ersten Muslim und sagen, ah, dein Allah ist Satan. Dann gleich der Gespräch ist zu Ende. Nicht mal ich schaffe das nach dritter Begegnung. Ja, nicht mit Beleidigung. Sonst ist es aus. Und im islamischen Welt, dann rollt gleich dein Kopf auch. Nur da braucht er zu schreien, Allahu Akbar. Dann sammeln sich 300 Männer her und er sagt, er hat Allah beleidigt. Und dann ist, das ist Grund für jeden, dass der dich umbringt. Und warum machen die das? Nicht, weil sie sind aggressiv. Sie sind aggressiv. Aber das ist nicht die Ursache. Man muss nach der Ursache schauen. Wo kommt dieses Unruhe her? Weil der satanische Geist herrscht in diesem Welt und somit auch in diesen Menschen. Gewalt. Und das Vorbild ist Mohammed. Und Mohammed hatte jeden Mensch, der ihn nur ein kleines bisschen kritisiert, mit seinen eigenen Händen umgebracht. Also, das ist ein prima Vorbild. Ja, nicht mit Beleidigung, aber jetzt passen Sie gut auf. Nicht zu vorsichtig zu sein. Zu vorsichtig, das heißt für ihn, du bist deine eigene Sache nicht sicher. Und bitte, bitte, muss ich vielleicht dreimal sagen, bitte, 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 nicht mit falscher Liebe kommen. Sie haben gelernt als Christen, man soll seine Feinde lieb haben. Und das stimmt schon. Aber bitte die Liebe nicht falsch praktizieren. Jesus hatte nicht immer gesagt und an den Schulter geguckt und gesagt, oh, ich habe euch lieb. Ein paar Küsschen. Wie oft hat er gesagt, ihr Heuchler und ihr das und das und ihr Lügner und ihr das. Nicht auf die Kosten der Wahrheit. Sonst diese Liebe wird schnell satanische Liebe werden. Göttliche Liebe bleibt in der Wahrheit. Das heißt, die haben die Christen so gelernt, jetzt kommt die muslimische Gemeinde hier in ihrem Ort und die kommen auf die Idee, die wollen halt den Moschee kaufen und weil sie sind gut Christen und voll lieb, dann sammeln sie Kollekte und finanzieren noch den Minareten dazu. Das ist keine Liebe, das ist ein Verrat an Jesus Christus. Die wahre Liebe, wenn ich hingehe und stelle ich mich vor dieses Moschee und sage, wenn ihr so bleibt, ihr geht verloren. Das ist die wahre Liebe. Damit das ich ein bisschen vielleicht näher bringe. Kann. Stellen Sie sich so vor, wenn Sie haben eine Person, die Ihnen so nah liegt, Sie haben ihn lieb, und der so schwer krank ist, todkrank. Natürlich, wenn Sie hingehen und Sie sagen zu ihm, oh, mach dir keine Gedanken, eigentlich, du siehst gut aus. Diese Worte, die kommen unglaublich gut an. Ja? Aber die helfen Ihnen gar nichts. Er wird 2 Wochen, 3 Wochen später sterben. Richtig? Die wahre Liebe, wenn Sie hingehen und sagen, du siehst ganz schlimm aus. Furchtbar, wie du aussiehst. Und wenn du so bleibst, da hast du keine Chance, du wirst sterben. Wissen Sie, wie diese Worte kommen? Die haben auf dem Kopf. Aber es gibt einen guten Arzt, der dir helfen kann und will. Einfach hingehen. Diese Worte sind hart, aber die helfen ihm. Liebe heißt nicht immer auf den Schulter klopfen und Küsschen geben. Ich habe noch nie erlebt, einen Arzt, der kam, ein Patient zu ihm und sagt, oh, mach dir keine Gedanken, geh nach Hause, jetzt bist du gesund. Da musste ihm Spritze geben oder bitterliche Medikamente geben oder vielleicht operieren und mit dem Messer reingehen in seinen Bauch und ich weiß nicht was noch, damit er sehr gesund wird. Wenn einer ohnmächtig hier liegt, Sie können ihn bis morgen früh knutschen. Ob der wach wird, weiß ich nicht. Der braucht ob ein kaltes, eines Wasser auf dem Kopf oder vielleicht ein Urfeige, damit der wach wird. Wissen Sie, wie die Senatoren mit ihrem Elektroschläge herumlaufen? Das ist richtig Schock. Wenn einer ohnmächtig da liegt, braucht wirklich Ohrfeige, geistliche Ohrfeige. Solange Sie sagen zu ihm, oh, du bist gut, denn er ist zufrieden mit seiner eigenen Sache. Sie müssen zu ihm sagen, wenn du so bleibst, dann gehst du verloren. Endlich sagt Jesus Christus, ich bin der einzige Weg. Irgendjemand in der Ecke hat das so gebetet. Ohne Jesus kommt keiner zum Vater. Und wenn der dieses Jesus nicht erkennt, nicht sein Isa, sondern dieses Jesus, der geht verloren, dieser Mensch. Und dann ihre Rede und schöne Worte, die nutzen ihn nicht mehr. Stellen Sie sich auch diese Vorstellung dar. Sie treffen mit ihm. Sie erzählen ihm niemals die Wahrheit, weil sie wollen ihm nicht wehtun. Sie wollen lieb zu ihm sein und sagen immer, guter Mensch, guter Mensch. Und jetzt in Ewigkeit. Sie sind gerettet, weil sie glauben an Jesus Christus und sie stehen jetzt vor Jesus Christus und er steht vor Jesus Christus, weil jeder Mensch muss vor Jesus Christus stehen. Er braucht nur einen Blick Richtung ihnen zu schauen. Die ganze Zeit war ich mit ihm, warum haben sie das mir nicht erzählt? Und Jesus jetzt will von ihnen hören. Welche Antwort geben sie da? Ist das schon peinlich, oder? Todpeinlich vor unserem Herrn. Bitte nicht die falsche Liebe zu praktizieren. Vor allem, und das ist die falsche Vorstellung auch, viele Christen, die denken, ich kann vielleicht so ihn besser als Freund gewinnen. Indem, wenn ich immer nett zu ihm bin. Passen Sie gut auf. Sie werden im Augen eines Muslim niemals glaubwürdig sein, solange Sie gehen nicht auf die Tatsache zu. Warum? Mag sein, auch er wird auch mit Ihnen an den Schulter klopfen. Aber durch seine Prägung hier, durch den Koran. Alle Christen sind Affen und Schweine. Christen samt Juden. Das bleibt in seinem Herz. Du bist ungläubig und vom Wert, du bist nicht mehr als ein Schwein in seinen Augen. Aber er kann das ihnen nicht im Gesicht sagen. Und sie können schöne Worte machen, was sie wollen. Das ändert die Situation hier nichts. Und sie können sogar ihm dienen, wie sie wollen.
Eine kranke Schwester sagt zu mir mal, du Adnan, ich bin Krankenschwester und bei uns gibt es eigentlich relativ viele Muslime und versuche ich immer, sie zu helfen und so. Und ich habe gesagt, ja, und was dabei? Ja, besonders nett für sie. Ich habe gesagt, wie nett? Ja, meine Reaktion hat ihr nicht gefallen. Ich habe gesagt, ja, willst du von mir eine Antwort haben? Sie meinte, weil sie ist Christin, deswegen, die ist besonders nett zu denen. Ich habe gesagt, ja, was nutzt das? Was bringt das? Wissen Sie, wie der Islam das für sich selbst erklärt, wenn Sie zu ihm sehr nett sind? Haben Sie wirklich Ahnung? Ich meine jetzt ernst.
Schwäche.
In diesem Moment mag sein, bei Gespräch, wenn man sich zurückzieht, das ist für sich Schwäche. Aber im Allgemeinen, ohne Gespräch. Wenn Sie ihm wirklich von ganzem Herzen und ehrlich dienen und helfen und so, wissen Sie, wie der das vor sich erklärt?
Der bucht es für Allah, auf Allahs
Geld. Er sagt niemals, weil du bist Christ und deswegen deine Glaube hat aus dir das gemacht, sondern er sagt, Allah gibt ihm diese Gefühle, damit er mich dienen soll. Das heißt, wenn ich einem Moslem dienen oder helfen, das zeige ich ihm tipp und klar, deutlich, sehr deutlich. Ich tue das, weil Jesus verlangt von mir, dass ich auch dich sogar, du gegen Jesus Christus, helfen soll. Mit diesen Worten, er muss, dann ändert sich die Situation. Du bist einer, ich sagte, ein Muslim wenn Sie sich erinnern, habe ich am Anfang gesagt, er ist auf der Suche. Aber wer kann ihm helfen? Er braucht dringend Hilfe. Aber wer kann ihm helfen? Aus hier, er ist nicht überzeugt. Ich sage, die Mehrheiten sind nicht überzeugt. Aber er hat Angst. Und wenn der die Christen schaut, das ist so labil, so Gleichgültigkeit, ohne Ende, der erwartet von denen keine Hilfe. Deswegen, wenn er einer von denen begegnet und sagt, ich bin ein überzeugter Muslime, dann sagt er, wer dem, wer da, was kann dem hier noch tun? So in seinem Augen ist. Wer kann ihm helfen? Du bist im Augen einer Muslime glaubwürdig, nur, wenn du kompromisslos bist, was die Glaube anbetrifft. Du darfst keine Kompromisse eingehen. Keine Kompromisse. Wenn du sagst, wunderschön, du glaubst an Gott, ich auch. Gleich. Nein, lieber, nicht aus Verachtung. Passen Sie gut auf. Nicht aus Überheblichkeit, aber aus Ehrlichkeit. Sag, nein, dein Gott ist nicht meiner. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. In dieser Firma, wo ich Ihnen erzählt habe, später, ich bin selber Betriebsleiter geworden. Und wir haben auch Kollegen, die Muslime sind. Und die Muslime im Gegenteil von den Christen, sobald kommt ein Feiertag, dann feiern die ihre Feiertag. Die schämen sich nicht, vor Augen aller Leute ihre Tisch hinzulegen und zu beten, obwohl er null Ahnung hat. Aber ein Christ, bloß dass keiner merkt, dass er Christ ist. Das zieht sich zurück und das reicht vollkommen aus, dieses Fisch auf dem Auto sogar. Der stellt am Bart so rückwärts, damit das keiner dieses Fisch aufzieht. Dann war ein Feiertag. Es gibt zwei Feiertage im Islam. Einer nach dem Ramadan nennt sich das kleine Feiertag und den Adha-Feiertag, das heißt Opferfeiertag, das ist der große Feiertag. Das war der Adha-Feiertag. Es begann so beim Zucker. Und dann kam ein Kollege auf mich zu und dann verteilte er seine Süßigkeiten. Erstens habe ich gesagt, nein, danke, ich will nichts. Er hat gedacht, ich habe keinen Appetit drauf. Und ich sagte, nein, das ist wegen unserer Feiertag. Ich habe gesagt, awesome, das weiß ich, deswegen will ich nichts. Er war voll beleidigt. Ging raus, hatte die Tür hinter sich zugeknallt. An dem Tag hat mit mir nicht mehr gesprochen. Das macht mir überhaupt nicht aus. Am nächsten Tag muss er zu mir kommen. Seine Arbeit hing von mir ab. Gleich morgen früh kam er zu mir. Ich habe gesehen, wie der unruhig ist. Dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, was ist los mit dir? Sagt er, das weißt du, was du gestern getan hast. Ich habe gesagt, was habe ich gestern getan? Tu nicht so, das weißt du ganz genau. Ich habe gesagt, ja, ich will von dir hören, was habe ich gestern getan? Ja, ich wollte dir wegen unserer Feiertag was geben und du hast gesagt, nein, gerade wegen Feiertag willst du nicht. Habe gesagt, Asim, wie lange kennst du mich? Wir waren Kollegen, bevor dass ich Betriebsleiter geworden bin und ich bin jetzt Betriebsleiter geworden und ich bin trotzdem mit dir ganz auf super Ebene, Freundschaftsebene gewesen. Wie oft haben wir zusammen gegessen, zusammen getrunken? Sagte, ja, eben. Ich habe gesagt, aber das mache ich nicht mehr. Ja, wieso nicht? Dann haben gesagt, setz dich hin. Würdest du mir erklären, was du gestern gefeiert hast? Er sagt, das weißt du ganz genau. Dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich, aber ich will von dir wissen, was hast du gestern gefeiert hast. Ja, du, Adnan, das weißt du mehr als ich. Sag, mag sein, und das stimmt auch. Aber ich will von dir wissen, was du gestern gefeiert hast. Und dann sagtest du mir, ja, unser Vater Abraham, heißt Ibrahim auf Arabisch, der wollte seinen Sohn opfern, und die Muslime, die meinen Ismail, Und nicht Ishak. Der wollte seinen Sohn opfern. Und dann haben sie gesagt, ja, und weiter. Und Allah gab ihm ein Schaf, damit er seinen Sohn nicht opfern muss. Er hat gesagt, ja, und weiter. Ja, Ende vom Gelände. Das, was der auswendig gelernt hat, das ist. Er hat gesagt, also, weißt du, wie alt ist diese Geschichte? Die ist über 3000 Jahre alt, erstmal. Und was bringt dir dieser Schaf, der vor 3000 Jahren alt, ob geschlachtet oder nicht geschlachtet? Was nutzt dir das? Und unsere Firma war im Asberg, das ist bei Ludwigsburg, wir wohnen in Stuttgart. Und in Stuttgart, Komfortstein, das ist nicht weit von unserer Firma, gibt es einen Bauer, für die Christ gibt es einen Bauer, der verkauft nur Schafe. Dann geht man hin und dann sagt man, ich will den Schaf. Dann nimmt dieses Schaf, schlachtet den Schaf und dann gibt er ihnen den Schaf danach. Und wir waren zweimal dort. Und dann haben gesagt, und was bringt dir dieses Schaf? Keine Antwort. Ich habe gesagt, du gehst jetzt mit dir gleich zu diesem Bauern, dann kaufen wir jetzt 10 Schafe. Das ist nicht das Problem. Ja, wozu feierst du dieses Schaf? Der war sprachlos, er weiß nicht mehr, was er sagen soll. Mit diesen Fragen hat er einfach nicht gerechnet. Er hat gesagt, pass gut auf, nochmal sage ich dir, wie oft habe ich mit dir zusammen getrunken und gegessen? Sagt er, ja. Er hat gesagt, aber das mache ich nicht mehr. Weißt du warum? Weil das ist Gottes Diener. Ich sage dir, wer ist mein Schaf? Und ich werde dir sagen, wer ist dieses Schaf? Dann habe ich Ihnen kurz erklärt, anhand der Bibel im Alten Testament, wie das ist, dieses Opfer, dieses Schaf, bis auf die Stelle, als Johannes dem Täufer sagt hat, das ist Gottes Lamm, der unsere Sünde auf sich trägt. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist mein Schaf. Und der für mich genügt. Und hätte ich das von deiner Zunge gegessen, das heißt für mich persönlich, mein Schaf ist nicht genügend. Wobei er ist genügt für mich und für dich, wenn du willst. Das, was du getan hast, das ist für mich ein Götzendiener. Deswegen kann ich nicht mitmachen. Was denken Sie, wie unsere Beziehung danach geworden ist?
Enger.
Unglaublich viel besser. Es hat mehrfach Krach gegeben, so persönlich Krach zwischen ihm und seinen Leuten aus seiner Heimat. Und jedes Mal sagt er, nein, ich erstmal frage ich Adnan. Einmal gab es Familienprobleme und bat mich, mit ihm nach Hause zu gehen. Er hatte gemerkt, ich habe ihn lieb, aber nicht auf die Kosten meiner Glaube. Er hat gemerkt, ich nehme meinen Glaube ernst, voll ernst, bei Kleinigkeiten und bei Großigkeiten. Und so würdest du in diesem Fall in seinen Augen glaubwürdig. Und so nimmt denn eben ab, dieser Zeitpunkt nimmt jedes Wort von deinem Mund ernst und denkt auch nach. Ansonsten, da kannst du reden, was du willst, da erreichst du gar nichts. Ohne Kompromisse. Ohne Kompromisse, wenn du willst jemanden gewinnen. Und diese Leute, kannst du sie dann eben danach gewinnen. Der gerade, der war beleidigt. Danach, als er hat gemerkt, wie ich ernst diese Sache nehme, dann kam selber und sagte, oh Mensch, wie glücklich bist du frei, und diese Sache. Und fängt mir zu erzählen, welcher Mist und Elend er findet in dieser Sache. Erst er kann sein Herz ausschütten, wenn er merkt, derjenige, der es wirklich glaubwürdig ist. Dann zeigt er erst seine Gefühle frei. Aber nicht vorher. Okay. Ab hier eigentlich öffnet er sein Herz. Ab hier kannst du mit ihm viel machen und wirklich Gottes Wort weitergeben. Also, was auch für einen Christ mit einem Muslim reden will, brauchen Mut, ein voller Glaube an Gottes Wort. Heute gibt es viele diese modernen Christen, der sagte, ah ja, ich glaube an Gott, ich glaube an die Bibel. Aber diese Stelle, die passt meine Frau mir, die passt mir nichts. Und hier kann ich überhaupt nicht glauben, diese Geschichte. Hier gibt es wieder Sprüche und hier, wer so glaubt an Gottes Wort, ich sage ihm persönlich jetzt. Er kann seine Bibel in den Mülleimer wegschmeißen und die Sache vergessen. Das Problem heute, wir wollen schlauer sein als unserem Herrn Jesus Christus. Dieses Wort, eigentlich, das ist Christi Wort. Jesus Christus war hier persönlich auf dieser Erde. Wäre hier ein Schreibfehler gewesen, oder heutzutage im theologischen Studium, man lernt nicht die Bibel, man lernt nur, wie man an die Bibel verzweifeln muss. Wer seinen Glauben verlieren will, dann muss er nur theologisches Studium. Dann ist es erledigt. Weil wir wollen schlauer als Christus sein. Jesus hatte nicht gesagt, pass auf, hier ist es Schreibfehler, hier ist es ein Widerspruch, hier hat er den Jesaja sich verschrieben, hier hat er das und das. Wer genau Jesus seine Rede betrachtet, er hat die gesamte Bibel, Geschichten und Stellen bestätigt, von Adam und Eva bis die letzte Stelle. Und am Ende sagt er, Himmel und Erde werden vergehen, aber nicht mein Wort. Und wir kommen jetzt und sagen, nein, stimmt nicht. Hier finde ich was, Widerspruch. Wer nicht an Bibel vollkommen glaubt, er erreicht auch gar nichts. Ich sage gleich. Jetzt noch eine ganz wichtige Sache, vor allem für Sie als Deutsche. Sie haben als Deutsche gelernt, wenn Sie ein Gespräch mit irgendjemandem führen wollen, eine ständige Weise, man lässt seinen Gesprächspartner immer ausreden. Aber hier, das ist ein Fehler. Ein absoluter Fehler. Warum? Und wieso? Ich weiß, das ist für Sie schwer, jetzt umzudenken. Sobald Sie fingen mit einem Muslim im Gespräch über Jesus Christus. Erste Gedanke, so hat er gelernt. In ihnen wohnen Haufen Dämonen. Und jetzt, er muss sich von diesen Dämonen schützen. Und meistens hier fängt an den Sura Al-Kahf. Die Sura, die haben nicht nur Nummer, sondern auch Namen. Oder vor allem die noch bessere Sura Al-Kursi, die schützt sehr stark von Dämonen, so wie Mohammed sagte. Dann fängt an diese Al-Kursi, Al-Kursi, das heißt Stuhl, übersetzt. Dann fängt an diese Sura zu blabbern. Sie reden und er redet. Sie erzählen und er erzählt irgendwas. Er wird ihnen alles Mögliche erzählen, was der auswendig gelernt hat und was der von Tante und von Großmutter und Großvater gehört hat. Er wartet, er selber, er wartet auf den Punkt, dass sie ihm sagen, halt bitte endlich den Mund. Im Orient, bei uns im Orient, derjenige, der ein Gespräch führt, derjenige, der seine Stimme, der lauteste Stimme ist.
Aber die Muslims, die hier geboren sind, die haben doch auch schon das gelernt, dass man den anderen ausreden lässt.
Ich werde Ihnen nachher auch erzählen wollen, diese Muslims. Man hat gedacht, in Deutschland jetzt nur kurz, jetzt gehen wir ein bisschen eine kleine Ausfahrt raus. Man hat gedacht, hier die Deutschen, die haben sich gehofft, die dritte Generation vom Ausländern, dann werden sich integrieren in die Gesellschaft und dann werden. Man hat jetzt Statistik festgestellt, die dritte Generation, es lehnt die Gesellschaft noch stärker als ihre Väter und Großväter ab. Die dritte Generation von den Muslimen, die hängen am Islam mehr als ihre Väter und Großväter. Und wenn Sie auf der Straße sind zwischen jugendlichen Muslimen, da hören Sie nur diese Worte beim normalen Gespräch. Ich schwöre bei Koran, ich schwöre bei Allah. Er hat null Ahnung, was hier drin steht, aber ich schwöre bei Koran. Es gilt für alle Muslime, weil ihr Kampf ist kein menschlicher Kampf. Man versucht menschlich irgendwas, ein Mensch, aus einem Mensch anderer Mensch zu machen. Man vergisst, dass es ein geistlicher Kampf ist. Die Bibel sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Geist. Und dieser Geist, er wird alles Mögliche versuchen, damit dieses Mensch nicht an Jesus Christus rankommt. Daher müssen sie hier wirklich mächtig sein. Vergisst ihr nicht, dass Jesus hat uns Macht gegeben. Und wir handeln in seiner Macht, nicht in unserer Macht. Und öfter sage ich jetzt, aber halt jetzt bitte, sage ich aber hart, sage ich, halt die Klappe. Jetzt, ich sag dir, wo es dann geht, nicht du. Wissen Sie, meistens, wie geht es denn den Diskussionen zwischen Muslimen und Christen? Ich habe das auch erlebt. Ich konnte nur im Kopf schütteln. Da fängt der Muslim zu sagen, oh, wieso sagst du, dass Allah Jesus Christus ist? Wieso sagst du, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben? Wieso sagst du das? Und der Christ wollte nur das jetzt ihm beweisen. Und dann ist es durcheinander und dann kam eine Antwort nach einer anderen. Der suchte nur Fragen und Antworten und er muss seine Glaube jetzt verteidigen und da ist es überfordert und hast du Beweise, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist? Da fühlt der Christ, ja, der Historiker Flan und das ist du und da weiß er nicht mal, was er reden noch soll. Nein, nicht so. Nicht er fragt und ihr antwortet, es ist andersrum. Und wir werden jetzt heute Abend das zusammen lernen. Also, warum sage ich, er soll die Klappe halten? Jetzt sage ich jetzt klar, so. Weil ich sage Ihnen ein Beispiel, damit dass Sie merken. Weil Sie kennen den Weg und den Ziel. Er kennt weder den Weg noch den Ziel. Deswegen, Sie sollten ein Gespräch führen und nicht andersrum. Sie wollen ihm, das kann nicht sein, wenn ich den Ziel nicht kenne und einer will mich hinbringen und ich diskutiere mit ihm den ganzen Tag. Nein, hier, dort, da kommt er niemals an. Er muss letztendlich mich an den Hals so schnappen und sagen, jetzt, ob du mitkommst oder lass das. Ich will nicht mehr Zeit mit dir verlieren. Ernsthaft, aber voll Liebe. Ich will dich mitnehmen, wenn du willst. Und nicht mit ihm einmal an eine Straße hingehen und eine falsche Straße mitlaufen und du willst das jetzt ihm, während du lebst mit ihm auf die falsche Straße, willst du ihn überzeugen, das ist falsche Straße, da bist du schon längst überrollt von irgendeinem LKW. Mhm. Nein! Du als Christ, du sollst ein Gespräch führen. Warum? Stellen Sie sich so vor. Wenn ich als Kind noch nie jetzt nur als Bild als Beispiel. Wenn ich noch nie eine Maus und eine Katze gesehen habe und ich sagte meiner Mama, ich will unbedingt eine Katze haben. Also, meine Mama kauft mir eine Maus und sagt zu mir, das ist eine schöne Katze, was ich dir gekauft habe. Dann bin ich voll überzeugt, dass es eine Katze ist. Später kommt die Tante nach Hause und sagt, ah, du hast aber eine niedliche Katze. Dann bin ich noch voller überzeugt, dass es eine Katze ist. Mein Papa kommt Nachmittag nach Hause und sagt, wow, wer hat dir diese Katze mitgebracht? Dann bin ich voll überzeugt, dass es eine Katze ist. Ich meinte erst, aber Sie verstehen, was ich meine. Und später, wenn ich einen treffe, der kennt sich aus, er kennt die Katze und er kennt die Maus. Im Moment hat man. Das ist kein Katze, das ist eine Maus. Am ersten Stelle, da bin ich aber schockiert. Und ich will verteidigen meine Sache, das ist ein Katze ist. Beweis mir, dass es kein Katze ist. Verstehen Sie, was ich meine? Der Muslim hat er gelernt hier, er ist im Recht. Alles andere ist verfälscht. Die Bibel ist verfälscht. Und die Geschichte im Christen, das ist Irrtum. Weil sie sind ungläubig. Und lernt er nur so. Und jetzt beweis mir, dass das anders ist als das. Ja. Sollen wir jetzt mit dem Gespräch beginnen?
Ja.
Okay. Wie fing ich an? Viele Christen, die sagen, ja, was soll ich den Muslim erzählen? Soll ich ihm Alte Testament erzählen oder vom Neuen Testament? Oder von den Offenbarungen, die ich sowieso nicht verstanden habe, was soll ich ihm erzählen? Was soll ich einem Muslim erzählen? Ich sage erstmal, lass die Bibel an die Seite. Er glaubt sowieso an deine Bibel nicht. Da kannst du alles Mögliche erzählen. Sagt er, nein, das ist verfälscht. Du sollst am Anfang dich auf den ersten Punkt konzentrieren, wie ich mal gleich am Anfang heute Abend erwähnt habe. Und zwar, was habe ich gesagt? Jeder Muslim glaubt an Gottes Existenz. Ja? Ich betone nochmal, bis jetzt, er weiß nicht, dass sein Gott ist, nicht mein Gott ist und andersrum genauso. Aber es spielt keine Rolle jetzt im Moment. Hauptsache, er glaubt an Gottes Existenz jetzt. Und hier, auf diesem Fundament, baue ich jetzt mein Gespräch. Für ein Gespräch brauchen wir immer ein Fundament. Sonst es wackelt das ganze Gespräch danach. Auf diesem Fundament baue ich mein Gespräch. Und gleich am Anfang gebe ich ihm sogar ein Lob. Dann fühlt er sich so wohl und sagt, Mensch, prima, dass du an Gott glaubst. Wie schön, dass du an Gottes Existenz glaubst. Das ist das Schönste, was ein Mensch machen kann. Dann fühlt er sich wirklich so wohl. Wow, ich kriege sogar Lob dafür. Machen Sie das bitte. Dann Sie sollten die Fragen stellen und nicht andersrum. Und wenn der Fragen stellt, lass seine Frage, ignoriere seine Frage. Weil Sie müssen den Gespräch durchführen. Er hat lauter komische Gedanken im Kopf, falsche Vorstellungen und er will jetzt dir aus dieser Vorstellung eigentlich erzählen. Durch Fragen. Er stellt keine Fragen, um Antwort zu hören, sondern er will dich seine Überzeugung durch Fragen weitergeben. Ignoriere seine Frage, sage, konzentriere dich jetzt mit mir. Freue mich, dass du an Gott glaubst. Eigentlich würdest du mir helfen? Schauen Sie mal an, als Sie verlangen von ihm ein Helfer. Würdest du mir helfen und sagen, wie kannst du diesen allmächtigen Gott erreichen? Gleich am Anfang diese Frage. Das ist ganz wichtig. Schnell, diese gute Muslime, mit Stolz, er wird ihnen gleich von seinen guten Werken erzählen. Weil im Islam heißt es so, bei Allah gibt es eine riesengroße Waage. An einer Seite sammelt den gute Taten, an anderer Seite sammelt den schlechte Taten und man hofft, dass die gute Seite ein bisschen schwerer als den leichte. Also, man lebt von Werke. Und deswegen, er wird schnell von seinen guten Taten ihnen erzählen. Er wird ihnen vielleicht erzählen, die letzte Woche, dass der jemand beim Umziehen geholfen hat oder irgendwas gemacht hat, aber mit seinen 50 schlechten Taten, der wird davon nicht reden, spielt keine Rolle. Eigentlich wir als Christen, wer ist unsere Lehrung? Jesus. Jesus sagt, ich bin eure Lehrung. Dann sollen wir bitte, Jünger, das heißt eigentlich Schüler, eine andere Übersetzung, dann sollen wir wirklich von unserer Lehre lernen. Wie er mit den Leuten umgegangen ist. Jesus hat dann mit niemandem so große theologische Worte gesprochen. Und niemals so diese komplizierte Geschichten, da fängt er an, ja komm, ich lese euch vor, David hat das so getan und Samuel hat das so getan, Saul aber hat das so getan und da muss, deswegen müsst ihr so machen. Und wir fangen an zu erzählen von Gnade, von... Kein Mensch versteht uns. Deswegen keiner versteht uns. Sind alle, die sagen, wo kommt der her? Aus einem anderen Planet oder so ähnlich. Jesus hat damit ganz einfache Worte erzählt. Mit Gleichnis aus dem Leben. So hat uns sein Reich beigebracht. Einfache Gleichnis. Und bitte hier auch. Es gibt so viele Beispiele im Leben, da kann ich Ihnen das durch diese Beispiele, durch diese Gleichnis, Ihnen beibringen, was ich ihm sagen will. Hier zum Beispiel. Er ist, wie ich sagte, er ist überzeugt, dass der was Gutes tut und dass er ein guter Mensch und er hilft mal da und da. Und deswegen, er meint, er kommt bei Gott an. Oder bei Allah. Dann sage ich, pass gut auf. Zum Beispiel. Ich sage, schau mal an. Hier in Deutschland. Was denkst du? Darf ich deinen Namen Klaus benutzen? Ich sage Klaus jetzt. Du bist ein Deutscher. Und Angela Merkel ist auch ein Deutscher. Ja? Ihre Rechte und deine Rechte sind gleich hier im Land. Und du bist ein Mensch und die ist ein Mensch. Jetzt aber, wenn du auf die Idee kommen wirst und du sagst, ah, ich will mich morgen um 10 Uhr mit Angela Merkel treffen. Und dann gehst du heute nach Hause und dann schreibst du meinetwegen 50 E-Mails, 3 Fax, paar Anrufe. Meinst du, wird gehen, dass du morgen um 10 Uhr bei Angela Merkel stehst? Nein, ne? Aber wenn die auf die Idee kommen wird und dich morgen um 10 Uhr haben, wird das gehen? Ja. Und wenn nicht freiwillig, dann eben 2 grüne Männer. Das wird auf jeden Fall gehen. Ich sag's so jetzt. Ich kann ihn durch Beispiele aus dem Leben erklären. Und das kommt an. Ich sage, schau mal an. Obwohl du bist ein Mensch und er ist ein Mensch, nur weil er andere Position hat als deine Position, höhere Position als deine Position, obwohl du bist ein Mensch und er ist ein Mensch, du kannst den Weg zu ihm niemals bauen. Merkst du nicht, dass die Große baut den Weg zu sich? Die Kleine kann niemals den Weg bauen zu den Großen. Wenn du nicht mal ein Mensch, nur weil seine Position höher als deine Position erreichen kann, wie wirst du denn eben dieses allmächtige Gott erreichen? Da kannst du machen, was du willst, dein Leben. Das kommt an. Das macht Klick bei ihm. Ich erzähle ihm nicht aus dem Bibel. Wie ich gesagt habe, erstmal lasse ich den Bibel an die Seite. Das kommt an. Vor allem, diese Waage und diese, ich hoffe, dass hier schwerer als hier, habe ich Ihnen die Geschichte erzählt, als ich war in der 8. Klasse und kam neue Schüler zu uns? Nee, wahrscheinlich. Ich war in der 8. Klasse und dann kam eine neue Schüler zu uns und das saß direkt vor mir. Und ganze Zeit, da bewegte seine Schulter. Es hat mich richtig gestört. Immer macht er die Sache. Letztendlich, ich war so genervt, dass ich zu ihm gesagt habe, Mensch, wenn du krank bist, dann gehst du mal abends. Dann hat er mir erklärt, nein, er ist nicht krank. Sein Vater ist Mullah, das heißt Prediger. Und sein Vater hatte ihm beigebracht, an den Schultern von den Menschen sitzt immer ein Engel hier und ein Engel hier. Deswegen, wenn Sie einen Muslim gesehen haben beim Beten, zum Schluss, was macht er? Salamu alaikum, salamu alaikum. Er begrüßte beide Engel. Ja? Also, einer Engel, der schreibt den gute Taten, was ein Mensch macht, und der andere Engel schreibt den schlechte Taten, was ein Mensch macht. Und der, jedes Mal, wenn der irgendwas gemacht hat, was nicht Gutes ist, dann hat er seine Schulter bewegt, damit dass er nicht schreiben kann. Ja? Ich sagte, man lacht darüber, aber das, Sie merken langsam, in welcher Angst lebt ein Moslem sein Leben lang. Also, und dann meint er, ja, gute Taten, schlechte Taten. Bitte auch durch Beispiele aus dem Leben ihn beibringen, auch wenn du viele gute Taten hast. Viel mehr als deine schlechten Taten, und das ist sowieso nicht der Fall. Aber sag mal so, wenn deine Taten ist noch doppelt schwerer als schlechte Taten, da hast du trotzdem keine Chance. Aber aus dem Leben bei ihm beibringen. Erzähl ihm zum Beispiel diese Beispiele. Ich erzähle, sag so, stell dir das so vor. Ich und du, wir kommen auf die Idee und wir verfälschen wir irgendein Dokument. Und man hat uns erwischt, entdeckt und dann müssen wir irgendwann vor dem Richter dastehen. Was denkst du, was der Richter sagen wird? Ja, ihr beide, ihr habt niemanden umgebracht, niemanden vergewaltigt, niemanden gestohlen, das und das, dann erzählt das 10 Stücke, was wir Gutes haben. Ihr habt nur ein Dokument verfälscht. Also 10 gute, eine schlechte, seid ihr frei, geh nach Hause. Kein Rechter macht das. Warum? Sag, wenn der Mensch seine Gerechtigkeit erlaubt ihm nicht, auch bei Kleinigkeit, uns frei zu sprechen. Und wie viel mehr Gott ist noch gerechter. Jede Sünde muss bei ihm bezahlt werden. Punkt 1. Punkt 2. Was wir Gutes machen, eigentlich das ist unsere Muss, unsere Aufgabe. Gott hat uns geschaffen, damit wir was Gutes tun. Nicht, dass wir denken, wenn wir was Gutes tun, das heißt, es ist ein Privileg. Sondern das ist meine Pflicht, meine Aufgabe. Und wie, wenn ich was Schlechtes tue? Ich habe noch nie erlebt, wenn ich am roten Ampel gestanden, dann kam ein Polizist zu mir und klopfte an die Scheibe und sagte, ah, prima, Sie sind an der roten Ampel gestanden, da kriegen Sie von mir 10 Euro. Das macht ja kein Polizist. Aber wie, wenn ich über den Rot fahre, dann verliere ich meinen Vorschein. Deswegen habe ich 2-mal verloren. Warum? Weil, dass ich Gutes mache, das ist meine Pflicht. Und das kommt an, wenn man aus dem Leben einfach erklärt. Wirklich aus dem Leben. Weil unser Glaube ist es keine Glaube der Fantasie. Unser Glaube ist es nicht der Glaube der Märchen. Die Menschen jetzt im Weihnachten fängt an, wie schön, echt herrlich. Weihnachten, merken Sie, beobachten Sie den Fernseher und den Medien. Vor Weihnachten dann fängt ein Märchen nach dem Märchen. Im Fernseher und den Medien. Also die christliche Glaube ist ein Märchen. Unser Glaube ist kein Märchen. Es ist ein Fakt, es ist eine Tatsache, es ist ein Leben. Jesus sagt, mein Wort ist Leben. Erzähl ihm dann eben aus dem Leben, was er verstehen kann. Und nicht Gnade und darf ich jetzt nicht. Das Wort Gnade hat er noch nie gehört. Also, und das macht meistens bei vielen, ich sage bei vielen, klingt, das kommt an. Und dann bleibt die Frage jetzt, wie ich sagte, bitte, bitte, Sie sollten die Fragen stellen, nicht andersrum. Mag sein, inzwischen stellt bare Fragen oder so, reagiere nicht drauf. Sag, konzentriere dich bitte mit mir. Ich habe Fragen, du sollst mir helfen. Du bist gläubig und ich will von dir jetzt lernen. Du sollst meine Frage beantworten. Versuchen Sie immer so, den Gespräch zu führen. Und nicht andersrum. Sonst, Sie stehen da, Sie wollen nur, dann müssen Sie nur Ihre Glaube verteidigen. Nein, so nicht. Er muss zeigen, an was er glaubt. Also, wenn er jetzt hat er kapiert, soweit hat er kapiert, er kann den Weg zu dieser Allmächtigen nicht bauen. Dann haben wir jetzt ein Problem. Wer kann dieses Weg denn eben bauen?
Jesus Christus.
Wie bitte?
Jesus Christus hat den Weg gebaut.
Ich sage mal Mohammed. Merken Sie, das ist sofort und Wort. Aus dem Leben. Aus dem Leben. Ja. Wie? Letztendlich alles bei mir. Mein Ziel, ihn zu Jesus zu führen, aber so, dass er verstehen kann. Man sagt, man steigt den Treppe eine Stufe nacheinander. Wenn ich gleich Jesus sage, als ich ihm sage, komm, hopp, und gleich auf dem Dach, dann hat er abgebrochene Beine oder gebrochenen Hals. Eine Stufe nacheinander. Ich möchte mit ihm jetzt den Weg finden. Ich stelle ihm die Frage, wo ist dieses Weg? Wer ist dieses Weg? Wer kann den Weg sein? Wer konnte uns hinführen? Und kann ich Ihnen gleich hier sagen, meistens muss ich Ihnen hier vielleicht kurz helfen, meistens viele Muslime, weil ich sagte, die Muslime, die kennen sich im Koran kaum aus, viele Muslime, gleich vielleicht kommt auch die Idee, sagt, oh, Mohammed. Ja? Weil er kennt sich im Koran nicht aus. Deswegen sagt er Mohammed. Wie kann ich das ihm beibringen, dass nicht Mohammed ist?
Mohammed ist selber nicht bewusst.
Ich war, aber das können wir auch ihm nicht sagen. Weil er kennt sich auch hier nicht aus. Ich war als Student, ich habe in einer Fabrik gearbeitet als Hilfsarbeiter. Und da war Ramadan. Und da war eine Kollegin mir gegenüber, Türke, ganz nett, so im Betrieb, wirklich nett. Und dann hat er mich gesehen, dass ich esse. Er sagte, nein, du isst? Ich habe gesagt, ja. Du fastest? Ich sagte, ja, wir haben Ramadan. Und dann habe ich gesagt, du, ich will dir eine Geschichte erzählen. Hat er mir selber mal erzählt, dass der zwei Söhne hat. Einer war damals 11 Jahre alt, der andere, ich glaube, 9 Jahre oder so ähnlich. Und dann habe ich ihm gesagt, stell dir mal so vor, dein jüngster Sohn, der ist kein Sohn, sondern ein Mädchen, eine Tochter, und der ist gerade 6 Jahre alt. Und dann sagt er, wieso? Ich habe gesagt, nur als so, stell dir so vor, als Geschichte. Und du hast eine Freundin, deine beste Freundin. Du, wo du ihn am allerliebsten hast. Und der mehrfach verheiratet, der ist Ende 40. Und der kommt einmal zu dir und sagt, du, ich will deine Tochter heiraten. Was würdest du sagen? Der mit seinem gebrochenen Deutsch, noch schlimmer als meiner, und dann sagt er, jetzt, und da fängt an zu schimpfen, das ist kein Freund, dann fängt an zu schimpfen. In diesem Fall habe ich ihn ausreden lassen. Als er war fertig, habe ich zu ihm gesagt, du, ich habe dir gerade eine Geschichte aus dem Koran erzählt. Das war Mohammed und seine Freund Abu Bakr. Er war noch. Er hat noch nie gehört. Ich war einmal bei einer Freund von mir, sehr guter Freund, heißt Jochen, der wohnt in Stuttgart, Römerstraße. Der hat Herbst vor Jesus, ist gerade erst in Pakistan als Missionar. Ich war bei ihm und dann sagt er zu mir, Adnan, hier ist es eine neue Moschee, türkische Moschee, geöffnet. Keine richtige so Moschee, sondern man hat sich die erste Etage vom Haus gemietet, als Moschee. Und dann habe ich ihm gesagt, also komm, gehen wir hin. Erstmal hat er gedacht, ich mache Spaß. Und das hatte gemerkt, dass ich ernst meinte. Also, dann komme ich mit. Wir sind hingegangen. Er sieht richtig so wie ein Deutscher aus. Blonde Haare, blaue Augen. Also, wir standen vorne und dann kamen ein paar Männer da freundlich auf uns zu. Ah, kommt ihr rein? Er hat gesagt, nein, ich komme nicht rein. Bewusst will ich nicht reinkommen. Ich stand nur im Foyer, weil ich will den Schuh nicht ausziehen. Ich gebe dieser allein nicht die Ehre. Ich bewundere diese Deutschen, die machen Moscheebesuch. Was willst du dort eigentlich sehen? Was willst du sehen? Warum gehst du hin? Nur um der Mulle zu dir zu sagen, ach guck, wie schön ist hier, und ein paar Lügen anzuhören und dann Allah den Ehre zu geben. Also wir standen draußen, dann kamen noch ein paar Männer draußen und dann haben die sich mit uns unterhalten, auf freundliche Art und Weise noch. Und als die haben festgestellt, dass ich Araber bin, dann haben die sich riesig gefreut. Endlich, warum? Endlich jemand kann uns den Koran original vorlesen. Also, ich habe... dieses Buch im Hand gehabt, so genau so. Also das ist ein Deal. Ja. Und dann einer sagt da, Bruder, würdest du uns was vorlesen? Ich habe gesagt, gern. Und dann hat er gesagt, und dann habe ich den ersten Kapitel von Johannes Evangelium absolut durchgelesen. Natürlich auf Arabisch. Als ich wollte mit dem zweiten Kapitel anfangen, dann sagte einer, das ist aber kein Koran. Ich sagte, nein, das ist Bibel. Also, wir haben uns rausgeschmissen. Sie waren so aggressiv, dann ging die Diskussion weiter da draußen. Und der Müller war so, der fühlte sich so beleidigt, weil ich das gemacht habe. Und dann wollte er von mir jetzt Erklärung und Also, ich, als ich stand ja vom Gericht da. Aber wie ich Ihnen sagte, nicht antworten, fragen. Niemals antworten, sondern Fragen stellen. Er hatte mich was gefragt, dann habe ich ihn. Übrigens, Jesus hat auch so gemacht. Sie haben ihn was gefragt und dann gab eine Frage zurück. Und dann haben gesagt, sag mir, was predigst du da? Ah, das geht dir gar nichts an. Nein, ich habe gesagt, ich wollte wissen, ob du wirklich aus dem Koran was. Natürlich, ich bin Mullah. Ich habe gesagt, hast du vielleicht deine Leute vom Safiya erzählt? Hat er geklopft. Ich wusste, dass der null Ahnung hat. Er hat gesagt, hab den Mut und erzähle deine Leute ein paar Geschichten so. Zum Beispiel Surah Al-Ahzab habe ich Ihnen erwähnt. Vers sowieso ab Vers 33. Erzähl den Leute. Er hat gemerkt, dass dieses Buch für mich ist ein offenes Buch und der null Ahnung hat. Dann wollte mich nur bloß loshaben. Er war noch aggressiver, hat gesagt, hab den Mut, es geht um deine Ewigkeit, nicht um meine. Also dann war noch aggressiver und ich bin raus, weggegangen. Zwei Wochen später war ich auch in diese Ecke, weil dort ist es dann WGV-Versicherung und ich bin auch dort versichert, mein Auto war dort versichert und ich will zu meiner Versicherung. Und dann habe ich ihn auf die Straße gesehen. Er hat auch mich gesehen. Er hat mich nicht gesehen, dann hat er seinen Kopf so und gesagt, das macht mir nicht aus. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, ja, hallo, ich bin da. Da hat er einen roten Kopf bekommen. Und muss ich sagen, er war freundlich, da war er nicht. Ich habe gesagt, ich nehme das nicht persönlich, mach mir nicht aus. Aber ich meinte ernst. Schau mal nach, was du hast. Das führt dich zum Verderben. Pass gut auf. Er war ganz still. Keine Antwort mehr gegeben. Ich habe gesagt, nochmal, wenn du Hilfe brauchst, ruf mich. Kein Problem. Er hat gemerkt, dass ich ernst meine. Leider hat er mich nicht zurückgerufen. Diese Geschichte ist für viele Muslime, die meinen, dass Mohammed ist der Weg. Dann sage ich, pass gut auf. Auch Beispiele aus dem Leben. Bevor das ihnen gleich sagen, Mohammed, sowieso keine Chance. Dann ist beleidigt. Erstmal eine Geschichte aus dem Leben. Dann sage ich, stell dir so vor. Du hast viel Schulden. Und die Bank verlangt von dir sein Geld. Und wenn du das nicht bezahlen kannst, vielleicht da hast du eine richtige Schwierigkeit und letztendlich landest du vielleicht im Gefängnis. Also, und selber, das kannst du nicht. Dann kommst du zu mir, ich bin deine Freund. Und dann sagst du, du, ich habe ein Problem und wenn ich das nicht zurückzahlen kann, dann kriege ich richtig Stress und Probleme und vielleicht dann werde ich auch aus der Gesellschaft beiseite gestellt. Würdest du mir helfen? Jetzt sage ich, ja. Und wenn ich meine, von ganzem Herzen ja, ich will dir helfen. Also was muss ich machen? Dann muss ich erstmal mit dir zum Bank gehen. Am Bank. Ich sage, ich will ihm helfen. Für den Bürger. Was meinst du, was macht die Bank an erster Stelle? Dann fragt er nach mich. Dann schaut er mein Name. Und wenn er der Bank, auch wenn ich wirklich von ganzem Herzen ihm helfen will, aber wenn der Bank schaut er nach und sieht, dass ich selber Schulden habe. Was sagt er dem Bank? Haut ab, du brauchst selber Hilfe. Ja? Auch wenn ich dir wirklich ernst meine, ich will dir helfen, richtig? Wir brauchen einen, der gar keine Schuld hat. Im Gegenteil, sein Konto ist voll. Was denkst du, wenn mein Konto voll ist und ich will und sage, ich will für ihn bürgern, ich will seine Schuld zurückbezahlen und dann schauen die da und dann sehen, oh, ich habe richtig viel. Wer reagiert da? Vielleicht Tasse Cappuccino steht da. Super freundlich. jetzt, wenn ich deine Schuld bezahle, das ist nicht dein Geld, das ist mein Geld. Wäre diese Bank ein paar Monate später, ein paar Jahre später auf die Idee kommen und zu dir sagen, hallo, komm her, das war nicht dein Geld, du musst das nochmal bezahlen, macht deine Bank so? Gar keiner. Wieso? Das war wirklich Tatsache, das war nicht dein Geld, aber auf deinen Namen ist bezahlt. Das war mein Geld, aber auf deinen Namen bezahlt. Deswegen bist du schuldfrei geworden. Also wir brauchen einen, der kein Schuld hat. Wenn einer Schuld hat, der braucht selber Hilfe. Meinst du, Mohammed? Komm, ich erzähle dir mal Geschichte aus dem Koran. Ich erzähle nur aus dem Koran. Kein Mensch, ich sage Ihnen klare Sache. Wenn ich einen Film machen würde über Mohammeds Leben, absolut korantreu, Koran und Al-Hadith, wie er gelebt hat, es gibt kein Verbrecher auf der Erde, seit die Menschen existieren bis heute, der hat so viele schlimme Sachen getan wie Mohammed. Absolut nach dem Koran. Absolut. Wie oft haben die sich schockiert, als zum Beispiel erzählt, wie Mohammed seine Frau von seinem Sohn geheiratet hat. Mohammed hatte einen Sohn gehabt, hieß Zaid. Dieser Zaid hat ihn adoptiert, als er war noch klein. Zaid irgendwann ist groß geworden und hat eine Frau geheiratet. Hieß Zainab bin Jahsh. Einmal besuchte Mohammed seinen Sohn zu Hause. Zaid war nicht zu Hause, war nur Zainab allein. Als Abend kam Zaid zurück nach Hause. Zainab sagte zu Zaid, Zaid, dein Vater war heute da. Ich glaube, er wollte von mir was. Als Zaid hatte das gehört und er kennt seinen Vater. Egal wer ihm im Wege steht, er wird ihn beseitigen. Er war schlau und raffiniert und rennte schnell zu seinem Vater und sagte zu ihm, O Prophet, wenn du Zainab haben willst, ich lasse mich von ihr gleich scheiden. Die erste Reaktion von Mohammed war, nein, behalte deine Weile. Aber er hat sich so stark begiert, dass er sich nicht unter Kontrolle haben konnte. Ein paar Tage später sagte zu Zaid, doch, du sollst dich von seiner trennen. Und schickte Zaid zum Fond im Nord, heute Tag im Nord Saudi-Arabien, und ich starb an diesem Krieg auch. Also, aber vorher, als Zaid war noch am Leben, heiratete Mohammed Zainab. Seine engen Freunde, seine besten Freunde, die waren schockiert. Vor allem Abu Bakr und Umar. Erster und zweiter Khalifa. Und ihre Rede war so. Es gab noch nie bei uns Araber diesen Fall, dass einer den Frau von seinem eigenen Sohn geheiratet hat. Wie sollte jetzt Mohammed sich rechtfertigen? Wie immer, bei jeder kleinen Geschichte. Das ist das gleiche Spiel. Also, Gabriel war bei mir, Jibreel war bei mir, so heißt es auf Arabisch. Allah will so. Und wer gegen Allah ist, der muss sterben. Seid ihr gegen Allah oder für Allah? Allah will so. Ich kann nichts dafür. Ich will nichts, aber Allah will so. Das war die Antwort. Die schicken sich die Muslime, wenn die so schicken. Meistens sagen, nein, das hast du dir ausgedacht, das ist eine Lüge. Weil er hat das noch nie gelesen. Erzähle ich Ihnen noch eine kleine Geschichte. Ich kann Ihnen nicht alles Mögliche erzählen. Aber was ich wirklich den Muslimen erzählen kann. Ich sagte, einmal habe ich einen sehr auch überzeugten Muslim gesagt, du würdest du mir erzählen, wer ist diese Safia? Ja, das ist unsere Mutter Safia. Jede Frau von Mohammed heißt bei den Muslimen unsere Mutter. Und eine von denen ist Safia. Ja, unsere Mutter Safia. Er hat gesagt, ja, was müssen wir von ihr erzählen? Ja, das war eine Gläubige, das ist die Frau von Mohammed. Er hat gesagt, ja, das weiß ich, aber ich will mehr wissen. Ende vom Gelände. Er weiß nicht mehr. Dann muss ich ihm jetzt helfen. Erzähl ich, dann sage ich zu ihm, weißt du, wie er hatte sie gefunden und geheiratet? Erzähl ich dir? Ja, erzähl mir. Neben den Medina war die Stadt Khaybar. Stadt Khaybar war eine jüdische Stadt. Und die Stadt Khaybar hatte immer Steuergeld kassiert, damit dass er diese Stadt nicht angreifen soll. Wie ich sagte, in Medina fing an, jede Karawane, jeder Ort, jedes Dorf anzugreifen und Beute zu machen. Die Stadt Khaybar, die hat ihm finanziell sehr geholfen, damit er nicht diese Stadt angreifen. Das erinnert mich die Geschichte an die Rede von dem Ministerpräsidenten von Schweden. Vor 2 Jahren kam in die Zeitung und er verlangte offiziell, wir sollen leichte Gesetze für die Muslime machen und die Strafe auch leichter. Und im Interview, man fragte ihn, wieso? Und sagte, ja, damit dass wir, wenn die an den Macht kommen, damit dass die auch mit uns so ein bisschen umgehen. Er hat gesagt, hier fällt mir die Rede wirklich. Also dann haben die das auch so ähnlich gemacht. Wir bezahlen an ihn, damit dass wir unsere Ruhe haben. Aber kam die Zeit und er wollte diese Stadt angreifen. Dann hat er so viel Geld verlangt, dass, wo er wusste, dass die das nicht bezahlen können. Dann hat er die Stadt mehrere Tage belagert und zum Schluss angegriffen. Das war die Stamm, genau die Geschichte, die Stamm Banu Quraiza. Das sind die größte jüdische Stamm da unten gewesen. Und der reichste auch. Dann hat er diese Stadt angegriffen und er hat mal von Safiya gehört. Safiya war die Tochter von der Stadthalter, das heißt von der Prinz von der Stadt. Er hat die Männer umgebracht und jetzt den Gut und den Hab und die Frauen werden verteilt. Die Fünftel gehört ihm nach der 8. Sura, so laut dem Koran. Der Rest verteilte an seine Männer. Dann hat er gleich seine Frauen geschickt, weil immer im Krieg, die gingen die Frauen mit, um kochen, wenn jemand verletzt oder so, um ihm zu helfen. Und sagte, bereitet mir Safiya vor, was ich ihnen erzähle. Das haben wir mit Stolz gelehrt. Das steht im Al-Hadith in Mehrfachversionen. Also, dann schickte seine Frauen hin und dann haben die in Safiya vorbereitet. Und dann schlief ganze Nacht mit Safiya auf dem freien Feld im Zelt. Das passen Sie gut auf, wie steht im Al-Hadith. Als morgen früh wachte der Prophet auf, da stand einer von seinen Soldaten, sogar der Name von dem Soldat steht auch im Al-Hadith, direkt vom Zelt. Als Mohammed diesen Soldat sah, da war empört, sauer. Naja, er hat alles mitbekommen. Und sagte, was machst du da? Dann sagte er, oh Prophet, passen Sie jetzt gut auf. Ich habe Angst um dich gehabt. Ihre Vater Leiche und ihre Bruder Leiche und ihre Ehemann Leiche, die liegen noch frei auf dem Feld, nicht begraben. Habe ich gedacht, vielleicht kommen die auf falsche Ideen. Er hat ihren Vater umgebracht, ihre Bruder umgebracht, die war frisch verheiratet, er hat ihren Ehemann umgebracht, vergewaltigt sie die ganze Nacht und dann machte aus ihr ein Mutter Safiya. Wenn ein Muslim das hört, erstmal er ist umgehauen, empört. Wenn ich ihm aus dem Koran vorlese, dann hat er Kopfschmerzen. Dann weiß er mehr, wie ich ihn wirklich sage, dann weiß er nicht mehr, was er sagen soll. Was sollte er noch sagen? Und das ist eine von vielen, vielen Geschichten.
Was machen denn jetzt wir, wenn wir keine Korankenntnisse
haben? Da kommen wir zum Schluss auf diese Sache. Auf jeden Fall.
Es ist halb elf, wir müssten halt...
ich brauche noch Viertelstunde.
Ja, ist okay, aber nur so zur Info, könnte ja sein, dass, wir haben ja gesagt, dass wir so einfach kurz sagen, wer jetzt angenommen gehen muss, kann ja morgen einen ganz wichtigen Termin, Arbeit oder so. Aber es geht nur darum, wenn, ja, ja, das ist so ein...
Lass doch mal klar.
Ja, also wir, das,
wer gehen will,
kann gehen, das ist jetzt klar. Aber das ist jetzt nicht freundlich, aber halt...
Ich rede weiter.
Ja, okay. Nur das, was gesagt hat, halt, ja. Okay, bitte weiter.
Okay, dann sage ich...
Aber darf ich mal nachfragen? Ich meine, es gibt ja Koranschulen, da wird es ja gelehrt oder da wird es gelesen.
Wir kommen nochmal drauf.
Wie gehen die damit um? Was
wir kommen,
in Pakistan oder so?
Die wir kommen wirklich nochmal drauf, okay? Nur, dass ich zum Punkt komme. Jetzt, ich erkläre Ihnen so, mit diesen Geschichten, dass Mohammed kann dir den Steinschuld nicht bezahlen. Und dann kann ich das abschließen mit dem Wort, was Mohammed selbst gesagt hat. Ich bete 70 Mal zu Allah täglich, damit er meine Schuld vergibt. Und weiß ich nicht, ob er das macht oder nicht. Ich bin meine Sache nicht sicher, sagte Mohammed. Ich sagte, wenn Mohammed seine Sache nicht sicher ist, wie kannst du selber denn eben deine Sache sicher sein? Dann ist total innerlich am Boden zerstört. Er braucht jetzt wirklich dringend Hilfe. Meistens Menschen von lauter Angst und Aggression, dann hauen die ab hier. Ich will nicht mehr hören, ich will nicht mehr hören. Das habe ich auch mehrfach erlebt. Der Geist da drinnen, nein, nein, das kann nicht sein, ich will nicht mehr hören. Dann sage ich, lese allein zu Hause weiter. Sag, wir brauchen einen, der ohne Schuld ist. Jetzt mache ich ein bisschen schneller, damit ein bisschen Zeit für Ihre Rückfragen bleibt. Wir brauchen einen, der ohne Schuld ist. Wer ist ohne Schuld? Auch bis jetzt, ich habe nichts vom Bibel erzählt, bis jetzt, ob aus dem Leben oder aus dem Koran. Glücklicherweise, im Koran, ich sage jedem Muslim, die Muslime, die glauben, dass die Al-Propheten ohne Sünde sind. So ihre Glauben, weil die kennen sich im Koran nicht aus. Sag, nimm mir, egal welcher Prophet, meinst du, und dann kann ich dir seine Sünde hier aus dem Koran vorlesen. Eine einzige Person im Koran heilig ist. Wer ist diese Person? Sura 19. Sura 19. 19. Sura zum Beispiel. Und Vers 20. Redet hier vom, in der Koran vom Christi Geburtsgeschichte, wie ich sagte, anderer Version und so. Das spielt keine Rolle. Mir interessiert Folgendes. Jetzt erzählt er die Geschichte so, ein Gespräch zwischen den Engel Gabriel und Maria. Er erwiderte, ich bin von deinem Herrn gesandt, dir einen heiligen Sohn zu geben. Damals, die haben den Leuten Mohammed gefragt, wieso ist er heilig? Seine Erklärung war so. Jeder neugeborene Mensch, was macht er, jeder neugeborene Mensch? Erstmal? Schreit. Vielen Dank. Mohammed hat das so erklärt. Warum schreit jeder neugeborene Mensch? Weil kommt der Satan mit seinem Finger und schlägt er ihn mit dem Finger an die Seite. Deswegen schreit er jeder neugeborene Mensch. Seine Erklärung nicht, damit die Lunge funktionieren muss und so weiter und so fort, sondern weil Satan schlägt ihm mit dem Finger an die Seite, du gehörst mir. Also, als Jesus Christus auch auf unsere Welt gekommen ist, wollte Satan auch mit dem Finger ihn an die Seite schlagen. Aber als Satan kam, das ist die Erklärung von Mohammed, als Satan kam, er konnte nicht dran gehen. Warum? Weil es war ein Schar vom Engel um Jesus Christus herum. Und so konnte Satan nicht an Jesus Christus drangehen. Und deswegen blieb Jesus Christus heilig. Jetzt abgesehen von Mohammed Erklärung, für mich, was wichtig ist, dass Jesus Christus im Koran heilig ist. Ja? Dann sage ich, warum eigentlich nur Jesus Christus heilig ist. Mohammed bittet um seine Sünde und er weiß und überhaupt nicht, ob das wird vergeben oder nicht, und alle anderen Propheten, wieso nur Jesus Christus heilt? Dann kann ich ihm auch hier kurz helfen, sage ich zu ihm, guck, wie oft hast du zum Beispiel im 4. Sura gelesen, dass Jesus Christus, steht im Koran, er ist Gottes Geist und Gottes Wort. 4. Sura zum Beispiel, 4. Sura, Vers 172, ich habe diesen Vers gestern Abend erwähnt, ich habe gesagt, der mittlere Teil werde ich nochmal drauf kommen, und das ist jetzt der mittlere Teil von diesem Vers, heißt wahrlich, der Messias Jesus, der Sohn Marias, er ist Gesandter Allahs und sein Wort, er ist Gottes Wort und er ist Gottes Geist. Ich sagte, warum, wieso? Jeder Prophet eigentlich hat eine ganz normale, ist ganz normaler Mensch, hat einen ganz normalen Geist und ganz normale menschliche Sache. Wieso nur Jesus Christus? Er ist Gottes Wort und Gottes Geist. Für uns Araber ist es ganz einfach zu erklären, jetzt abgesehen vom Glaube her, wir im Grammatik, so lernen wir das Wort. So lernen wir auch in der Sprache so, wir erklären das Wort so. Wir sagen das Wort, der Redner und das Wort sind eins. Ich drücke mein Gedanke mit dem Wort aus. Und deswegen die Worte in der arabischen Sprache, jetzt abgesehen von den Artikeln, ist unterschiedlich, heißen in arabischer Sprache, die Worte sind Töchter der Gedanke, Banat al-Afkar. Jeder Araber sagt, ich zeige dir die Töchter meiner Gedanken, das heißt meine Worte. Ich sagte, was heißt das jetzt? Haben die meinen Gedanke, andere Gedanke geheiratet und die haben Kinder gebracht? Er versteht das, er weiß, was heißt das. Er weiß, dieses Wort heißt der Inhalt, die Gedanken. Und bei uns in unserer Sprache, wir nennen diese Worte Töchter, Kinder, die Gedanken. Und sagen, das ist genauso. Nicht, weil Gott, wie du denkst, hat irgendeine Frau geheiratet und hat Jesus Christus gebracht und deswegen wir sagen, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Jetzt fing ich an, mit der christlichen Sache zu erklären. Weil Jesus Christus das Wort von Gott ist. Und das Wort und den Redner, wie in unserer Sprache sagt, ist eins. Genauso das Wort und der Jesus heißt, und Gott ist eins. Ist das nicht total Johannes Evangelium Kapitel 1? Das ist unsere Sprache. Und warum Jesus Christus hat der Gottes Geist? Eigentlich jeder normale Prophet, jeder Prophet hat einen menschlichen Geist. Es muss einen Unterschied geben zwischen gottlichem Geist und menschlichem Geist. Sonst hat es keinen Sinn. Und Gott macht nichts so einfach umsonst. Er ist auch mit diesem Gedanken einverstanden, jeder Muslim. Warum nur Jesus Christus Gottes Geist? Nur weil seine Laune war so? Oder hatte eine Absicht damit? Damit dass wir diese Absicht verstehen können, dann müssen wir verstehen, welchen Unterschied zwischen menschlichem Geist und göttlichem Geist gibt es. Und dann erkläre ich ihn mir. Sag, guck mal, pass gut auf. Menschlicher Geist lebt auch in Ewigkeit. Auch wenn ein Mensch stirbt, egal, ob er es gerettet oder nicht, er bleibt in der Ewigkeit. Die Frage nur, wo. Aber menschlicher Geist beginnt mit dem Mensch an. Weiß ich nicht, ob das in welcher Sekunde da. Aber der menschliche Geist beginnt mit dem Mensch. Wobei göttlicher Geist ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Punkt 1. Das heißt, jetzt Christus, er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hat keinen Anfang wie ein Mensch. Weil in ihm Gottes Geist. Sonst passt nichts. Sonst muss dieser Vers falsch sein. Punkt 2. Ein menschlicher Geist ist lokal, ist begrenzt. Das heißt, wir sitzen gerade in diesem Raum, wir wissen überhaupt nicht, was passiert in dem nächsten Raum da drüben. Weil wir sind einfach da. Fertig aus. Wobei göttlicher Geist ist global, ist überall gleichzeitig. Wir sind da, wir reden von ihm, er hört uns. Es gibt jetzt in Südafrika, wo eigentlich jetzt betet keiner im Südafrika, sondern wir reden alle über Fußball jetzt. Aber Gott ist dabei, wenn einer in USA betet, da ist dabei. Gott ist überall. Also was heißt das? Das erklärt uns, wie ewig ist Jesus Christus. Deswegen sein Wert am Kreuz. Eigentlich, wenn ich meinen Test, meine Klausur gut schreibe, ich muss Ihnen die Frage stellen, warum Jesus Christus hat Gottes Geist? Es muss einen Sinn geben. Jetzt, wäre Jesus Christus ein Mensch, auch wenn der heilig ist, der wird nur sich selbst retten. Weil wenn ich jetzt, ich kläre Ihnen so bei, wenn ich einen guten Test schreibe, mit Note 1, ich kann nur trotzdem nicht sagen, aber bitte lass meinen Freund auch durchkommen, ich kann ihm zwei Noten von mir geben, dann hat er statt 5, 3. Das passt nichts. Jeder für sich selbst. Wäre Jesus Christus nur ein Mensch, auch wenn der ohne Sünde ist, er konnte nur höchstens nur sich selbst retten. Aber weil sein Geist ist global, was der am Kreuz getan hat, gilt für alle Menschen, die vor ihm, nach ihm, gleichzeitig die waren da. Er ist einfach global, er ist Gott. Deswegen erklärt er uns, warum Jesus Christus ist nicht nur heilig, sondern warum er ist Gottes Wort, weil er und Gott eins. Nicht weil wir glauben an zwei Götter oder drei Götter, sondern weil ich und mein Wort, wir sind eins. Das kapiert er. Meistens sage ich Ihnen hier, meistens viele, die sagen, ab diesem Zeitpunkt, die sagen, erzähle mir aus dem Bibel. Meistens. Höchstens, manchmal auch kommt hier die Frage, weil für die Muslime auch hier, jetzt, ich bin fertig, auch hier bleibt in seinen Augen der Koran und Mohammed, es ist vom Gott, vom Allah und er meinte Gott und Allah eins. Und dann stellt er hier die Frage, ja, wenn das so ist, jetzt, er ist mit dir einverstanden, aber bei ihm ist noch immer ein Problem. Ja, wenn das so ist, ja, warum Gott macht das so, dass das, wenn Jesus Christus am Kreuz hat, er die Sache voll beendet und es ist vollbracht und Kreuz ist das Ende, warum dann Gott macht das so, dass Mohammed kam danach und eigentlich das nach dem Christentum? Ja, welche Antwort würden Sie hier geben?
Also Gott hat nicht Mohammed beauftragt, das noch zu schreiben.
Ja, wie können Sie ihm das so beibringen, dass, damit das der verstehen kann? Gleichnis braucht Klaus.
Genau, eine Geschichte aus dem Leben.
Aus dem Leben. Haben Sie andere Ideen? Dann, ich sage Ihnen was. 1998. Damals. Dieses Wort wirklich zwei Minuten und bin ich fertig. Okay. Dann höre ich auf. Okay? Weil viele Muslime, die meinen so, der Islam kam nach dem Christentum und normalerweise eigentlich ihr sollt Muslime werden. Logischerweise. Wie muss ich das ihm beibringen? Ich sage so, Gleiches aus dem Leben. Welches Jahr habe ich gewählt? 1998? Okay, 1998. Damals, wie viel verfälschte 50-Euro-Schein gab es? Wieso keine? Weil kein Euro gab es. Es muss erstmal den Original geben, damit es der Verfälschung kommt. Sie will jetzt 50-Euro-Schein gibt. Verfälschte 50-Euro-Schein. Unglaublich viel. Weil der Euro existiert. Es muss erstmal den Original geben, dann danach kommt die Verfälschung. Warum hier die Namen von allen Propheten sind erwähnt und die Geschichten? Weil, ganz einfach. Wenn ich auf die Idee kommen würde, einen 20-Euro-Schein zu verfälschen, das wäre ganz dumm von mir, dass ich ein gelbes Papier suche, weil jeder weiß, dass der 20-Euro-Schein sieht blau aus. Eigentlich dann muss ich einen blauen Schein suchen und dann versuche ich die Zeichen haargenau zu machen wie den Originalen. Letztendlich bleibt für diejenigen, die sich in Währung auskennen, mein Schein wertlos. Wer fällt rein? Derjenige, der noch nie 20-Euro-Schein gesehen hat. Und deswegen sage ich, die Muslime werden, weil die haben noch nie die Originale geschmeckt haben. Hier mache ich Bung. Ich bedanke mich herzlich und kurze Gebet. Ich höre dein Gebet gern und dann machen wir Schluss. Wer will gehen, dann ist okay. Ich bin aber noch da.
Ja, Vater, ich danke dir jetzt für die Zeit, die wir hatten. Ich bitte, dass dein Wort in unserem Herzen bleibt. Vater, ich bitte, dass du mit jedem mitgehst, dass es nicht verloren geht, was wir gehört haben. Ja. Dieses Buch in unserem Leben.
Amen. Amen.
Also, wer gehen muss, sollte bitte gehen. Bitte vergesst nicht, da in den Krug noch was reinzutun. Wenn du schon das Wort hast, oder gern machst du es. Wir haben noch was für dich als Geschenk zusätzlich, Adnan.
Du hast letzte Mal gesagt, deine Bibel geht in Brüchen. Haben wir da eine schöne gekauft, dass die Seiten rausgehen. Mit einer kleinen Widmung. Eine schöne.
Vielen Dank, das ist nett.
Alle Erinnerungen.
Dankeschön.
Du siehst, wir könnten noch viele Stunden zuhören. Ich glaube, wir müssen noch. Ja. Fragen, ja?
Ihr könnt den Schlüssel hier lassen, der zum Schluss geht.
Ja, ja.
Können wir den anderen machen?
Ja. Ich denke, es wäre schon wichtiger. Ja. Frageabend.
Also ich würde auch sagen, fast, wir machen es so. Adnan, wenn du bereit bist, wir würden dich im Herbst nochmal einladen.
Ja, unbedingt.
Ja. Lasst mich kurz fertig reden. Ihr könnt ja, ihr seid so wild, ja, wir können hier noch machen. Aber ich würde trotzdem vorschlagen, wir müssen jetzt mit dem, was er gesagt hat, mal leben. Müssen wir mit was machen und ich glaube, die mehr Fragen kommen noch. Und es wäre gut, wir könnten im Herbst nochmal einen Abend machen, wo wir dann die ganzen Fragen stellen, die wir haben. Heute Abend können wir die Fragen stellen, die wir heute haben. Ja. Okay, also wer gehen muss, darf gehen. Fühlt euch frei. Und die, die bleiben müssen, können bleiben.
Adnan, wir haben einen muslimischen Arbeitskollegen. Ist es überhaupt sinnvoll oder hilfreich, sozusagen als Frau mit einem muslimischen Mann Gespräch zu führen, oder ist es praktisch von vornherein sozusagen ein unnötiges Bemühen oder wertlos? Oder?
Ich glaube, sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe mal erwähnt, dass die Frau im Islam keinen Wert hat. Da Mohammed mehrfach gesagt hat, die Frauen, die mangeln an Glaube und Verstand. Deswegen, die werden auch nicht in den Himmel kommen. Ein berühmtes Wort von ihm, der mehrfach auch gesagt ist, drei Sachen, die verderben das Gebet einer Gläubigen. Wenn zwischen ihn und Mekka kommt ein Esel vorbei oder ein Hund oder eine Frau. Die Frau im Augen einer Muslime, die ist nicht glaubwürdig. Auch wenn die Angel Merkel ist. Er ist so geprägt. Man betrachtet eine Frau nur als Sexobjekt im Prinzip. Da können sie erzählen, was sie wollen, aber er hat seine Gedanken sind woanders. Höchstens er wird sagen, ja, aber weil er hat Ziel mit ihnen. Das ist alles. Deswegen sage ich auch viele Missionswerke, bloß nicht eine Frau oder junge Frau allein in die islamische Welt zu schicken. Das ist ein Fehler. Total ein großer Fehler. Aber gleichzeitig, die Frauen, die können mehr erreichen als die Männer, auch in die islamische Welt. Ich sagte auch zu den Missionaren, die in die islamische Welt gehen, eure Frauen, die werden mehr erreichen als euch. Eine Frau hinzugehen als verheiratet, die kann viel erreichen. Unter Frauen. Und die Frauen, die arbeiten weiter in ihrem Haus. Die kann wirklich viel erreichen. Kontakt zwischen Frauen ist viel schneller als bei den Männern. Auch da unten. wir sind irgendwie komisch. Und hier auch. Ich rate jede Frau ab, dass die direkt mit einem Muslim über den Glaube zu reden. In dem Betrieb. So, auch wenn der sogar direkt eine Frage stellt. An dich. Gib ihm niemals direkt den Antwort direkt an ihn. Er soll merken, dass du keine Interesse an ihm hast. Persönliche Interesse. Im Gespräch, wenn so eine Gruppe, okay, im Allgemeinen. Antwort soll allgemein sein, nicht zu ihm direkt. Mit einer Frau in Ordnung, aber ein Mann auf keinen Fall. Und ignoriere ihn auch. Sag nicht, ich muss jetzt doch von meinem... Nein. Seine Gedanke ist total woanders. Da können Sie nicht erreichen. Wenn ihr seid in einer Gruppe und erzählst du ihm allgemein und ihr hört mit, das ist was anderes. Und wenn er stellt nochmal die Frage direkt, antworte allgemein, nicht zu indirekt. So ist geprägt und er muss begreifen, dass du keine persönliche Interesse an ihm hast. Weil so ist die Prägung. Und die Prägung, die geht nicht in eine halbe, paar Minuten weg. Die Frage, entschuldige, die Frage hier, weil die Kenntnisse und das berechtigte Frage auch, wie wie groß ist eure Korankenntnisse? Null? Ja, also wie alle Muslime. Wo ist das Problem? Aber ich sage so, ich meinte erst, ein Muslim hat nur ein paar Sachen auswendig gelernt, das ist alles, mehr weiß er nicht. Ich sag so, ich habe einen Vorschlag. Ich habe ein Skript selbst geschrieben, das ist so, ich glaube, DIN A4 Seite. Ich kann dir per E-Mail senden. Und da drin steht die wichtigsten Stellen, was ein Christ braucht beim Diskussion. Da kannst du mit aller Ruhe rausziehen und nachschauen. Das kann, da hat er sowieso keine Ahnung. Und ein Punkt. Der zweite Punkt. Ich sage so als Vorschlag, ich habe Ihnen gesagt, wie man auch mit einem Muslim reden kann, aber ich sage trotzdem, weil unser Herr, er ist der Herr auch jedem Herzen. Sie müssen nicht auch so kreativ sein. Es reicht auch manchmal voll aus, wenn Sie Ihre Kollegen oder irgendein Mensch oder der Nachbar, wo Sie ihn kennen, ihm ganz einfach erzählen, was Jesus in ihrem eigenen Leben getan hat. Das reicht, das beeindruckt unglaublich sehr. Was ich Ihnen gesagt habe, das ist so mehr so professionell. Ich führe ihn wirklich hin. Aber es gibt den Weg, wo der Herr auch wirkt. Nicht wir. Aber vom Herzen erzählen. Nicht gespielte Worte. Einfach. Du kannst dich nur im Koran aus. Prima, eigentlich du brauchst auch den Koran. Ich rate jeden ab, dass der Koran liest. Weil der Koran ist auch ein Geist. Die Frage, was vom Geist? Ja? Ich bete auch immer, Gott, du weißt, warum ich da drin lese. Also, erzähle ihm, was Jesus in deinem eigenen Leben getan hat. Warum glaubst du an Jesus Christus? Das beeindruckt ihn unglaublich sehr. Ja? Und nimm bitte euer Glaube ernst. Keine Kompromisse eingehen. Freundlich und lieb, aber keine Kompromisse eingehen. Da bist du schnell glaubwürdig in seinen Augen geworden. Dann meistens so, du, darf ich mit dir in deine Gemeinde gehen? Wirklich. Wenn er merkt, dass du ernst bist mit deiner Sache, dann du beeindruckst ihn unglaublich, weil die haben das noch nicht erlebt. Macht euch nicht so schwer die Sache und wie und das ist schwierig, das ist fremde Kultur und ich sage das, man fragt mich immer nach deutscher Kultur und so. Ich sage, ja, welcher Kultur? Sie merken das nicht, weil Sie sind selber Deutsche. Ich als Ausstehender, als Ausländer, ich sage so, es gibt zum Beispiel in Deutschland zwei verschiedene Kulturen. Eine, der christliche Kultur ist, wo für mich meine Heimat ist, da fühle ich mich total wohl, wo die restliche Kultur, da kann ich mich überhaupt nicht wohlfühlen. Wohlfühlen da drinnen. Allerdings hier, Auch die Atheisten, die nicht Christen in eurem Land, sind die Mehrheiten, aber man soll auch nicht vergessen, ob sie wohnen oder nicht, sind christlich geprägt. Ihre Ehrlichkeit, ihre so Benehmung, ihre, das ist nur von der christliche Glaube kommt her. Deswegen man kann schwer unterscheiden, aber vor einem ausstehen, da merkt er deutlich. Ein Unterschied wie Tag und Nacht, schauen Sie mal, da draußen ist Stock, dunkel, vorher war hell. Ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen deutschen Christen und deutschen, die nicht Christen sind. Aber die Nicht-Christen sind auch christlich geprägt, auch wenn sie das nicht merken. Noch eine Frage?
Der Koran wird ja übersetzt, glaube ich. Können wir den überhaupt trauen? Oder?
Nein, trauen nicht, das habe ich gleich am Anfang, erst Abend gesagt. Auf keinen Fall. Also weil
die Übersetzungen sind dann praktisch falsch.
Vor allem die, was man aus der Moschee gekauft, was die Muslime übersetzen selbst. Das ist auf jeden Fall falsch, weil wer am ersten Abend dabei war, die Lüge ist erlaubt. Und alles, was dem Islam dient, ist es ein Teil vom Dschihad, vom Heiligen Krieg. Und wenn jemand will sich auch gut präsentieren und deswegen man verharmlost vieles, vermeidet vieles. Jetzt man kam auf die Idee, zum Beispiel in Frankreich, denn man übersetzt nicht mehr Allah mit Allah, seit einem Jahr ist es so, die neue Koran in Frankreich auf Französischsprache heißt nicht mehr Allah, sondern Gott. Weil man hatte gemerkt, das Wort Allah kommt nicht gut an. Dann kam hier auf diese Idee und dieses Jahr finden auch eine Übersetzung, ich glaube Ende dieses Jahr kommt raus, nicht im Koran selbst, nicht mehr Allah, sondern Gott. Aber das spielt keine Rolle. Egal wie da, mit welcher Übersetzung wird hier geheißen, da bleibt dieses Gott nicht unser Gott. Man soll aufpassen. Deswegen gebe ich als Vorschlag, als Empfehlung, diese Goldmann, ich habe andere auch Übersetzungen gehabt, der war auch gut, habe ich jemand gegeben und nicht mehr zurückbekommen, weiß ich nicht mehr, welcher Verlag ist. Aber Goldmann Verlag ist gut, obwohl manche Worte sind auch nicht genau, manche Verse auch nicht genau übersetzt wie im Original. Zum Beispiel, was habe ich hier erwähnt, Sura 8 zum Beispiel, sie zu erschrecken, wobei in der arabischen Wort heißt Arhebuhum, sie zu terrorisieren. Und so solche Worte werden auch hier manchmal, aber letztendlich bleibt einer von der besten Übersetzung. Und vor allem, Sie können den Koran lesen, Sie werden davon überhaupt nicht verstehen. Absolut. Versuchen Sie das. Wissen Sie warum? Weil chronologisch, geschichtlich, ist null hier. Nicht wie die Bibel. Geschichte nach Geschichte, Jahr nach Jahr und so weiter. Hier sind Texte, Texte. Und jeder Text hängt von irgendeiner Geschichte, was jetzt gerade Mohammed hat. Und wer sich nicht in Biografie sich auskennt, der geht hier verloren. Weil Mohammed hatte irgendein Problem, zum Beispiel musste die heiraten, musste der umbringen und dann musste er sich rechtfertigen und dann macht er diesen Text. Also man muss wissen, um was geht's. Und deswegen unglaublich schwierig, das zu verstehen. Man springt nur.
Es ist also da ist keine Biografie in
Teil. Null, null.
Und wo weiß man denn, wo kriegt man die Biografie von Mohammed
her? Es gibt Bücher, wo der Mohammed hier als Helfer, das sind die sogenannten Fußnoten, wird erklärt, kurz, sehr knapp und kurz, aber wird erklärt, um was geht es hier? Warum ist so geschrieben in diese Fußnoten? Deswegen ist es besser als was anderes. Ansonsten, ja bitte?
Und dann mach du mal eben schon mal alle Fragen.
Ja, die Manuela war.
Ja. Also ich wollte fragen, und zwar das, was Sie gesagt haben, gilt es auch für die jungen Leute, die Moslems hier, die ja so ganz modern leben, die haben ja mit Tradition nichts am Hut, laufen sehr freizügig rum, betrinken sich. Also hat man nicht den Eindruck, dass sie irgendwas noch
mit dem Islam zu tun haben.
Genau.
es fällt Ihnen und den Christen schwer, das nachvollziehen. Weil im christlichen Glaube Einer ist Christ, wenn der Beziehung zu Jesus Christus hat. Ansonsten, er ist nicht Christ. Ja? Der könnte machen, was er will. Im Islam, es geht nicht um Beziehung. Im Islam, es geht, dass ich Muslime bin. Solange ich esse keine Schweinefleisch, mache ich, was ich will. Kein Problem. Jetzt, damit dass Sie das besser verstehen, passen Sie gut auf. Warum denn das Gebet am Freitag so begehrt von den Muslimen? Warum denn Monat Ramadan so begehrt auch von den Muslimen? Alle machen die mit. Fragen Sie drei Muslime, warum fastet ihr Ramadan? Bekommen Sie ohne Übertreibung 5 verschiedene Antworten zurück. Keiner weiß warum. Weil es steht hier, weil vor euch mussten die fasten, deswegen müsst ihr fasten. Manche Erklärungen, jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück, manche Erklärungen kommen so, ja, damit Allah hat es so gemacht, damit dass wir spüren, wie eine Arme auch lebt. So eine wollen diese Erklärungen. Ich sage, Abrim, denn eine Arme braucht nicht zu fasten. Dann ist baff. Dann weiß er nicht mehr, was er sagen soll. Und dann sagt er, ja, was meinst du? Ich habe gesagt, hier steht nur, weil die vor euch gefastet haben. Und die vor euch, das heißt Juden und Christen. Also dann musst du mich fragen, warum ich faste. Damit, dass du weißt, warum du fastest. Tatsache, so steht. Frag, der vor euch gefastet haben. Also keiner weiß. Alle Muslime, die essen kein Schweinefleisch. Fragen Sie auch wiederum drei Muslime, warum die essen kein Schweinefleisch.
Es gibt ja welche, die gehen nicht zum Freitagsgebet und die...
Ich komme auf die Sache. 10 verschiedene Antworten bekommen Sie zurück. Jetzt, Freitaggebet, Ramadan und so weiter. Im Islam heißt, es ist besser, wenn ich 5-mal am Tag bete und total nach Allah Gesetz lebe. Das ist am besten. Und am allerbesten, wenn ich den Heiligen Krieg durchführe. Dann habe ich bessere Chance, den Paradies zu erreichen. Aber wenn ich eine faule Muslime bin, ich will leben, wie ich will, und mache ich, was ich will, dann heißt es dann, wenn du die ganze Woche gelebt hast, wie du willst, aber am Freitag gebetet hast, dann kannst du die Woche jetzt wieder sauber. Deswegen, Freitaggebet ist begehrt. Die ganze Woche habe ich wieder gut gehabt. Also, ich gehe am Freitag auch nicht. Ich bin richtig faul. Und ich sage, oh, interessiert mich Allah nicht. Mit dir trinke ich Wein und mit dir gehe ich zum Diskothek. Ah, kein Problem. Dann heißt im Islam, wenn du ganz ein Jahr gelebt hast, wie du willst, und dann Ramadan mitgemacht hast, dann hast du wieder das ganze Jahr sauber. Das ist so gut auf. Die ist super gemacht. Es ist deswegen, man hält sich am Islam. Im Christentum, das gibt es nicht. Ich brauche immer diese Beziehung. Ich brauche immer, ich lebe von Gnade tagtäglich. Ich wusste, dass ich irgendwas nicht in Ordnung mache. Oh Herr, vergib mir. Ich lebe frei. Also, ich bin noch fauler und ich fasse auch Ramadan nicht. Heißt im Islam, lebe wie du willst, dein Leben lang. Aber wenn du einen Mann nach Mekka belgerst, dann ist alles wieder sauber. Deswegen jeder rennt hin. Für einen lebt in Deutschland, diese Reise, die kostet in 3-4 höchstens 5.000 Euro. Das man kann noch immer verkraften. Aber für einen, der in Afrika lebt oder wo in der dritten Welt, das kostet ihn seine Lebensvermögen.